Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und ich habe gleich den Timo wieder mit am Start und muss jetzt quasi unser Einleitungsgebabbel, was wir nach dem Intro immer machen, torpedieren. Wie soll ich das jetzt machen? Ihr werdet es gleich nach dem Intro merken, bevor ich euch das hier schon alles erzähle, aber es hilft ja alles nichts. Also wir haben quasi nach dem Intro euch künstlich auf die Folter gespannt mit unserem Gequatsche. Und im Nachhinein habe ich dann festgestellt, Timo, das ist alles gar nicht so clever, weil im Intro werde ich sagen, worum es heute geht und am Ende wird es der Titel auch verraten. Dementsprechend war das eher so ein kalter, aber ist ja auch egal. Ich hoffe, ihr könnt drüber lachen. Und dementsprechend sage ich euch jetzt natürlich auch, worum es geht. Der Timo und ich quatschen über Lackschutz und hatten hier intern von der Yvonne einen kleinen Tipp bekommen. Sie meinte dann, ja, bezüglich des nächsten Podcasts, mach doch einfach mal was über Lackschutz. Einfach mal so einen Überblick, nicht so tiefgründig vielleicht, einfach nur mal, dass man weiß, was es so gibt. Ja, dieses mach doch mal so einfach oder mal so einen kleinen Überblick oder so, das war für uns dann doch eine etwas schwierige Aufgabenstellung, weil kurzfassen und nicht detailliert und nicht lange Dialog halten ist für uns gar nicht so einfach. Habt ihr ja bestimmt schon ein paar Mal gemerkt. Dementsprechend dachten wir uns, naja komm, so halbgar ist vielleicht auch nicht so. Wir wollen ja nicht nur die absoluten Einsteiger mit dem Thema abfangen, obwohl das ein Top-Einsteiger-Thema ist. Also wenn ihr noch nicht so stark in der Autopflegematerie drin seid, ist das heute besonders interessant für euch. Aber wir wollten natürlich auch versuchen, ein bisschen die Fortgeschrittenen abzuholen mit dem Podcast. Ja, wir hoffen, es ist geglückt. Dementsprechend ist es auch ein wenig tiefgründiger geworden, wie ihr euch denken könnt. Und wir mussten dieses Mal tatsächlich doch ein bisschen recherchieren vorher und uns auch ein bisschen mehr abstimmen als sonst. Also heute ist der Timo nicht komplett ins kalte Wasser gesprungen, sondern hat tatsächlich auch mal selbst was recherchiert vorher. Ja, ihr könnt gespannt sein. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie eure Reaktion ausfällt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wir fanden es ziemlich cool und ich bin sicher, ihr werdet es auch so cool finden. Aber gebt uns danach einfach mal euer Feedback. Ich bin gespannt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Genug gebabbelt. Nach dem Intro geht's los. Und wie immer, viel Spaß bei der heutigen Episode. Und in die neue Podcast-Episode starten wir hier mit rein. Und wenn ich sage wir, dann ist das der Tommy, das bin ich, und der Timo.
Das bin dann wohl ich.
Das ist richtig. Weiß ja nicht, ob hier noch einer rumsitzt, der Timo heißen könnte. Ich gucke mal kurz im Raum rum.
Nee.
Nö. Wird auch gerade ein bisschen schwierig mit Abstand und Co. Darum geht's nur zu zweit. Guten Tag, ja. Timo.
Hallo, Thomas.
Wir haben heute ein schwieriges Thema.
Ein komplexes.
Ein sehr komplexes und ein schon im Vorfeld kontrovers diskutiertes Thema. Das ist, glaube ich, das Thema, was wir am meisten vor einer Podcast-Aufzeichnung, naja, vielleicht nicht ganz, gibt es nur noch ein, zwei andere, aber
du jetzt alleine. Also für mich ist es das vorbereitete Thema.
Ja, hätte ich jetzt auch meine Probleme beim Sprechen, aber ich wollte eigentlich sagen, am kontroversesten unter uns diskutierteste,
das stimmt auch,
Thema, wo wir uns dann nicht ganz einig waren oder zumindest einen Weg finden mussten.
Das ist korrekt.
War aber in dem Fall auch gar nicht so schlecht, weil im Podcast wäre das, glaube ich, ein bisschen in die Hose gegangen. Wenn wir da.
Wir hätten uns auch mal streiten können, zünftig, nee, im Podcast.
War, wie hieß es früher? Der heiße Stuhl oder so gab es da früher, ne?
Bei, ja, mit Uli irgendwas.
Uli, weiß gar nicht, wie er ist. Das war echt cool immer.
War das nicht der, der später Sportsendung moderiert hat?
Nee.
War das nicht der?
Nee, ich glaube, der hat danach Akte oder sowas gemacht. War das nicht der Typ, der dann Akte auf Sat.1 dann gemacht hat?
Ja, dieser komische Gelackmeierte.
Ja, ja, aber das war immer cool. Heiße Stuhl, wo dann einer saß und dann bombardiert wurde mit. Mhm. Ja, ja, das. Aber so machen wir das hier nicht. Wir sind ja hier nett und.
Sowieso.
Und kommen unter uns ganz gut klar. Wenn auch ein kontroverses Thema bevorsteht, aber wie immer, ne?
Gott, jetzt sind die Leute angespitzt, mein lieber Mann.
Geil, ne? Das ist so richtig schön und ich mache den schönen Bogen und breche ihn ab. Denn wir sind ja ein Werbepodcast, worauf ich an dieser Stelle wie
das
immer.
Das ist coitus interruptus
hier. Ja, ist echt so, ja. Aber hilft nichts. Manchmal muss es sein. In diesem Fall, um dem Gesetzgeber Folge zu leisten und zu sagen, dass ihr hier mit brutaler Werbung berieselt werdet. Mhm. Wir haben einen Autopflege-Online-Shop für die ganz wenigen unter euch, die uns noch nicht kennen. Wobei ganz wenige stimmt ja gar nicht. Wir haben ja dauernd Zuwachsraten. Somit muss es ja auch Leute geben, die uns möglicherweise nicht kennen.
Ganz viele. Mhm. Also wir haben noch die Aufgabe, dass die restlichen 80 Millionen, die uns noch nicht kennen, noch dazukommen.
Genau, richtig. Richtig. Also dementsprechend schaut mal rein, www.autopflege24.net. Ganz wichtig. Net. Hat man beim Q&A. Nicht beim, ne? Genau, richtig. Q&A ist letzte Mal. Gerne mal reinhören, warum wir .net und nicht .de heißen. Ja, da findet ihr einen Autopflege-Online-Shop mit sehr, sehr hochwertigen, von uns selektierten Autopflegemitteln. Namhafter Hersteller aus der ganzen Welt.
Genau. Und mit fantastischen Inhaltsbeschreibungen übrigens.
Absolut richtig.
Ja.
Ja. Mhm. Wer schreibt die eigentlich?
Weiß ich nicht.
Also, ich wollte schon sagen, du willst dich etwa selbst loben?
Schreibt irgendjemand.
Keine genau, so Ghostwriter haben wir hier. Jo. Ist uns schon mal angeboten worden übrigens. Ne?
Dass wir für jemand anderen
Ghostwriter. Nein, umgedreht, dass jemand für uns Shop-Texte schreibt, weil das ja sehr ein zeitintensives Thema wäre. Und da gibt es Firmen, die sind drauf spezialisiert. Da habe ich gedacht, nein.
Ich hoffe, du hast den dahin geschickt, wo der Pepper grows.
Absolut, zu 100%. Aber nichtsdestotrotz bleiben wir dadurch trotzdem ein Werbepodcast, auch wenn wir Texte selbst schreiben. Denn wir verkaufen natürlich Ware über unseren Online-Shop und werden heute möglicherweise die ein oder andere Ware oder Marke oder Produkt nennen, was man käuflich erwerben kann.
Vermutlich sogar ein paar mehr dieses Mal.
Ja, stimmt. Könnte sein, dass wir sogar ein paar mehr nennen heute. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, Hashtag Werbung. Ja, ja, unbezahlte Werbung, wir müssen es immer wieder sagen. Heute erzähle ich nichts über den immer noch aufstehenden.
Warum Pepsi sponsert uns eigentlich autopflege24.net nicht?
Machen sie doch, sonst wäre es doch kein Werbepodcast.
Ach so.
Ist gesponsert, aber ohne Geld.
Ach so, so läuft das.
Naja.
Das ist so eine Umsonstschleife.
Richtig. Bevor es jetzt einer komplett falsch versteht, nein, wir sind nicht autark von Autopflege24. Der Timo faselt hier schon wieder dummes Zeug. Nein, wir sind Autopflege24 und natürlich sind wir von uns selbst bezahlt. Ne? So. Nicht, dass einer noch denkt, wir sind im Auftrag von Autopflege24 unterwegs.
Gibt sowas auch?
Ja, so hast du es gerade dargestellt.
Ja, stimmt. Mhm.
So. Ach. Aber okay, nichtsdestotrotz, genau. Nichtsdestotrotz, liebe Grüße an die Firma PepsiCo. Der Timo trinkt immer noch Pepsi, hat er vor sich stehen. Ich sehe es von hier. Pechschwarzes Getränk, aber immer noch kein Sponsoring, verflucht.
Immer noch nicht.
Es würde uns ja schon reichen, so ein paar Kästen einfach zu kriegen. Das wäre schon mal, das wär mal ein vernünftiger Start.
Ja, finde ich auch.
Ja, aber so nichts passiert.
Jahresvorrat.
Unfassbar. Aber gut, worum geht es denn eigentlich heute? Haben wir ein Thema?
Haben wir.
Habe ich vorhin noch nicht gesagt, ne?
Nee, du hast die Spannung gesteigert und dann kurz unterbrochen. Das ist so ein bisschen wie bei Star Wars Episode 2. Da wird auch ständig im Showdown hin und her gewechselt und dann denkt man, oh, jetzt geht's los, jetzt und dann wieder woanders hin.
Gut, dass ich kein Star Wars gucke.
Ja, das kannst du sagen. Star Wars Episode 2 ist aber auch ein Verbrechen an der Menschheit.
Okay. So, das Lustige ist übrigens gerade, wo wir noch bei dem Thema, wir machen es spannend, sind, ich sage natürlich im Vorwort in der Regel, worum es geht, das Vorwort, was im Nachhinein aufgenommen wird, zumindest das, was wir hier gerade machen,
natürlich nicht sagen.
Doch.
Okay. Ja, dann war das ja quasi gerade alles umsonst.
Aber gut,
wir haben den Bogen. Lackschutz.
Ja, genau, richtig. Das habe ich eigentlich gedacht, du machst heute mal genau das, was ich mir erhofft hatte, nämlich den absoluten Sidekick mit meinem ersten Einstieg ins Thema.
Okay.
Hast du versäumt heute, Timo. Ich habe vorhin noch gesagt, das wäre ein richtig guter
Opener. Rein. Ich möchte mein Auto mal richtig wachsen, hast du da stehen.
Genau, das war jetzt so richtig, richtig intuitiv und genau. Also nein, wir steigen mal in das Thema rein, denn wir haben heute das Thema Lackschutz. Und Lackschutz heißt, das war tatsächlich sogar eine Idee von der Yvonne, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, wir haben so ein bisschen drüber gebrainstormt, über Themen. Und dann sagte sie so, mach doch einfach mal eine ganz einfache Übersicht, was es so über Lackschutz zu erzählen gibt. Gar nicht so tief ins Thema rein, was bei uns beiden sehr schwer wird.
Allerdings.
Aber einfach mal eine Übersicht, damit ihr da draußen, die vielleicht auch nicht so vom Fach sind, wie natürlich viele unserer Zuhörer, aber es gibt auch viele Einsteiger, die einfach sagen, oh je, da ist ein Dschungel, den ich nicht durchblicken kann, wenn es zum Thema Lackschutz geht und dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkle oder in den Dschungel halt reinbringen. Ja,
macht einfach mal einen Podcast über Lackschutz.
Genau, das einfach ist einfach gar nicht so einfach. Aber da war mein Opener tatsächlich gewesen, den der Timo nicht ganz so übernommen hat. Ich gebe aber keine Anweisung vorher. Das ist ja alles, wie sagt man, intuitiv und live. Spontan. Ja. Aber ein schöner Opener wäre gewesen, die Frage, die viele von euch bestimmt schon mal gehört haben. Jedenfalls hören wir sie in unserem Gewerbe sehr, sehr oft. Ich brauche mal was, um mein Auto mal richtig zu wachsen.
Genau.
Ne? Oder ich möchte mal wieder richtig wachsen. So fängt es oft an.
Mhm, ja. So fängt die Beratung oft an. Und dann fängst du an nachzufragen, was er denn damit meint.
Genau.
Und das ist auch gar nicht so unsinnig, weil also man muss ja versuchen, die Begriffe ein bisschen trennscharf zu bekommen.
Genau. Ne? Eigentlich könnte ich ihn ja polieren, den Wagen.
Genau, das haben wir auch oft. Ich möchte mein Auto gerne mal polieren und da meinen die aber gar nicht polieren, sondern genau. Sie meinen wachsen tatsächlich.
Das ist echt immer wieder geil. Immer. Also ich meine, ist ja auch gar nicht böse gemeint.
Nee.
Woher soll man es besser wissen, wenn man Einsteiger ist? Aber das ist so lustig, wenn du dann so diese ein, zwei kleinen Fragen nachhängst, von wegen, was erwarten sie sich denn vom Polieren? Da wäre jetzt meine Antwort beim Polieren wäre jetzt, wenn ich es wirklich wollte, ja, so ein paar Kratzer wegmachen, stumpfen Lack aufarbeiten. Ja, Antwort ist aber dann, ja, dass der Lack mal so richtig gut geschützt wird.
Ja.
Nein, wir reden nicht vom Polieren.
Genau, also nicht Karate Kid. Auftragen, polieren.
Genau, richtig.
Auftragen, polieren.
Wobei der wächst ja dann auch, ne? Oder poliert
der? Der wächst mit Sicherheit
das
nur.
Das ist ja auch, ja.
Der poliert nicht.
Ja.
Nicht mit kreisrunden Bewegungen und Lumpen in der Hand.
Aber da war bestimmt nachher eine richtig schöne Schutzschicht auf dem Wagen, weil ich glaube, so ein Take-Up brauchst du bestimmt auch 10, 20 Mal, bis du so ein Ding im Kasten hast.
Genau, aber
hast
nur vorne auf dem Kotflügel.
Genau, richtig dick gewachst. Ja, okay, also da haben wir schon mal das erste Problem. Ne? Wie stuft man den Lackschutz ein, beziehungsweise wo liegt die Begriffhaftigkeit und räumen wir doch erstmal mit diesem Thema mit dem Wachs vielleicht ein bisschen auf, was so der Klassiker ist, den ich schon seit Jahren eigentlich in Anführungszeichen weiß, das klingt jetzt so allwissend, aber seit Jahren mir von Meguiar's in den USA schon wie soll ich sagen, rangetragen wurde. Schaut euch einfach mal das Produktportfolio von Meguiar's an. Ich glaube, wir können ja ruhig mal ein paar Produkte nennen. Wir sind ja ein Werbepodcast. Es fängt beim Cleaner-Wachs an, bei dem stinkenden alten Schinken.
Ja, stimmt. Ziemlich stinkend.
Haben wir den Running, nicht den Running, haben wir die Story schon mal erzählt von den früheren Treffen vom Forum?
Nee, haben wir noch nicht.
Ich glaube, die hießen auch so Detail World-Treffen, wie auch immer. Und da hatten wir so eine, wie heißt das? Schrottwichteln.
Schrottwichteln war das, genau. Zweimal haben wir das gemacht, glaube ich.
So zu Weihnachten haben wir uns getroffen im Restaurant und haben dann schön gegessen und haben dann Schrottwichteln gemacht. Da musste dann quasi jeder ein unbrauchbares Autopflegemittel aus seinem Portfolio mitbringen, was er gerne loshaben würde. Da war einmal von jemandem ein Meguiar's Cleaner Wachs dabei.
Korrekt.
Das, ich glaube, wir haben es nicht nur einmal, zweimal gemacht, es war schon öfter.
Vielleicht egal, sogar zweimal.
War so ein richtiger Wanderpokal.
Ja.
Der war bei jedem Schrottwichteln wieder dabei, weil es echt niemand nicht mal probieren wollte, weil das Zeug so erbarmungslos stinkt.
War es eigentlich ein flüssiges oder ein pastöses?
Ich glaube, bei dem Schrottwichteln war es pastös.
Okay.
Ja, weil das war so jeder Dose auf.
Sowas.
Genau, aber da fängt es an bei Meguiar's. Cleaner Wachs geht weiter über die Gold Class Wachs-Geschichte. Dann gibt es die NXT Tech Wachs-Geschichte, auch wieder das Wachs drin. Dann gibt es das Ultimate Wachs. Und jetzt gibt es aktuell die Ceramic oder Hybrid Ceramic Wachs.
Genau.
Oder Ceramic Liquid Wax, wie auch immer, gibt es ja verschiedene Themen, Darreichungsformen, kommen auch noch dazu. Aber alle Produkte haben eins gemeint, sie heißen alle Wachs.
Ja. Und warum?
Das ist eine gute Frage. Sind es alles Wachse, Timo?
Genau, wir haben uns vorhin tatsächlich sehr angeregt darüber unterhalten, wie es mit der Begrifflichkeit ist und ob man es jetzt, ich sag mal, sehr streng differenziert und sagt, dass ein Wachs eigentlich nur das ist, was hauptsächlich natürliche Bestandteile hat, oder ob ein Wachs auch gelten darf als Oberbegriff für den Lackschutz an sich, damit einfach jeder weiß, was damit gemeint ist, wenn er sagt, ich will mein Auto wachsen, nämlich einen Lackschutz drauf machen.
Genau.
Bei Meguiar's ist es offensichtlich so.
Genau, sagen die auch ganz offen und transparent so. Wir hatten das Thema schon mal, dass ein Hersteller wie Meguiar's natürlich versucht, es dem Kunden sehr, sehr leicht zu machen und natürlich auch den Zugang zu den eigenen Produkten erleichtert. Das ist ja auch logisch. Wir hatten das mal in irgendeinem Podcast erwähnt, dass die Amis zum Beispiel das Scratch X von Meguiar's, wir kommen jetzt in den Politurbereich ganz kurz, das ist ein Kratzerentferner, eine Kratzerpolitur. Die macht aber auf der Skala von Meguiar's eigentlich bis auf Nuancen das gleiche wie ein Ultimate Compound. Eine klassische Maschinen- oder auch Handpolitur fürs gesamte Fahrzeug. So, jetzt könnte man entweder sagen, was sind das für Abzocker, bringen da eine kleine Flasche einen Kratzerentferner raus. Oder man nimmt die Sichtweise von Meguiar's, die durchaus eine faire Betrachtungsweise ist. Die sagen, der typische Kunde bei denen, und das ist bei uns bestimmt nicht anders, beim unbedarften Kunden, der geht in den Baumarkt zum ATU oder sonst wohin und sucht für seinen Kratzer, den er sich gestern an irgendeinem Dornbusch reingefahren hat oder der Einkaufswagen ist hängen geblieben, irgendwas gegen diesen Kratzer, um diesen zu entfernen. So, jetzt steht der vor einem Ultimate Compound und sagt so, Ultimate Compound, Compound, nee, ist ja falsch. Ach, guck mal hier, Scratch X, Remove Scratches, bla bla bla, genau das Produkt brauche ich, zack, gekauft, fertig. So, und das ist der Grund, warum Meguiar's eben dieses Produkt überhaupt hat. Die haben es gar nicht, weil es so viel anders ist. Ich weiß zwar, dass es für die Handanwendung mal optimiert wurde und so weiter, aber von der Leistung her steht es dem Ultimate Compound kaum nach.
Ja.
Na, und so ist es tatsächlich bei dem Wachsbegriff auch, dass Meguiar's halt einfach sagt, der Kunde, darum auch eingangs diese, ich sag mal, nur eine Dau-Frage, ich möchte mein Auto mal wieder richtig wachsen, das ist halt sehr, sehr verbreitet, auch im normalen Endverbrauchersegment, dass der Kunde einfach mit Wachs einfach einen Lackschutz verbindet. Und darum hat Meguiar's einfach konsequent alles Wachs genannt, weil dieser Begriff halt sich so in die Köpfe manifestiert hat, dass man mit Sealant, Coating, bla bla, kann halt der normale 0815-Anwender, Einsteiger erstmal nichts anfangen. Deshalb
stimmt
Wachs. Obwohl es, wenn man es genau nimmt, kein Wachs ist. Oder
wenn man es genau nimmt. Ja. Wobei wir, wie gesagt, vorhin auch in unserer gemeinsamen Erörterung der Begrifflichkeiten gemerkt haben, das ist einfach auch nicht so trennscharf zu definieren.
Ja. Eins haben sie gemeinsam zumindest, sie schützen den Lack.
Das stimmt.
Oder die
idealerweise.
Idealerweise, genau. Ja, richtig. Aber das ist ja schlussendlich der Oberbegriff. Darum kann man sagen, so wie wir es heute auch betiteln, dass es eine Lackschutzübersicht ist oder eine Übersicht über das Thema Lackschutz, wie auch immer. Ob das jetzt Wachs heißt oder wie auch immer, sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber das ist die Gemeinsamkeit, das ist der Lackschutz. So muss man es
genau. Eigentlich definieren. Ist der Überbegriff Lackschutz. Und dann gehen wir jetzt gleich mal in die unterschiedlichen Teilbereiche rein.
Genau. Können wir vielleicht genau da nochmal ansetzen bei dem Thema, weil du gerade sagtest, im besten Fall schützt das den Lack. Ja. Ich habe hier nochmal ein Stichwort für mich markiert. Warum tun wir das denn überhaupt? Warum verwenden wir denn überhaupt so Produkte? Das ist ja durchaus eigentlich eine fiese Frage natürlich irgendwo,
genau.
Aber eine berechtigte, absolut, wie ich finde.
Ja, damit wir ein besseres Gewissen haben.
Genau, Hauptsache was gemacht.
Ja, ich glaube schon, dass das kein geringer Anteil ist. Also, dass man, wenn man sich auch ein Fahrzeug gekauft hat und so ein bisschen Geld dafür ausgegeben hat, dass man denkt, was du auch oft hörst bei uns in der Beratung, ich möchte meinem Auto mal was Gutes tun.
Ja.
Schon auch so ein bisschen Verantwortung vor dem Produkt, was ich da für viel Geld gekauft habe, dass ich das in irgendeiner Form ein bisschen schützen möchte. Und letztendlich, klar, Lackschutz sagt es aus, ich möchte meinen Lack schützen vor möglicherweise unterschiedlichen Einflüssen. Mhm. Normale Witterungsbedingungen oder aber spezielle Geschichten, die vielleicht bei mir persönlich gerade zutreffen. Ich möchte, dass es leichter zu reinigen ist, zum Beispiel.
Easy to clean, wie man neudeutsch sagen würde.
Idealerweise, dass es durch die Regenfahrt sauber wird. kommen wir vielleicht noch zu.
Große Wunschvorstellung.
Ja. Ja, und ich denke, das sind so die Hauptpunkte. Ne? Ich möchte, dass, wenn ich einen Vogelschiss auf dem Auto habe, der nicht sofort bis auf meine Grundierung durchschimmert.
Also im Prinzip eine Barriere zwischen Lack und dem negativen Einfluss schaffen. Genau. Das ist im Prinzip die Definition. Ne?
Genau. Und vielleicht bin ich auch so ein bisschen jemand, der sagt, es sieht halt einfach schöner aus und fühlt sich besser an.
Ja.
Und mag es, wenn der Regen da abperlt.
Das sind ja die Faktoren, da, wo wir gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Das sind ja genau die Faktoren, die eben die Nebenschauplätze sind und eben nicht das Wort Schutz damit verbinden. Ein Glanz, ein Abperlverhalten, Anfassgefühl, Haptik, wie auch immer, Farbauffrischung, das sind alles so Sachen, die haben ja nichts oder eigentlich überhaupt nichts, 0,0 mit dem Wort Schutz zu tun. Das sind einfach Eigenschaften, die diese Produkte mal mehr, mal weniger mit sich bringen. Aber definieren nicht das Wort Lackschutz. Also deshalb. Aber der Oberbegriff Lackschutz ist eben, um den Lack zu schützen. Das ist der Masterplan. Und vielleicht muss man da auch mal ein bisschen aufräumen mit dieser Hoffnung, die wir auch nicht so oft, aber doch immer wieder mal haben, dass Leute da wirklich die absoluten Wunder erwarten.
Ja.
Dass da wirklich eine regelrecht Zentimeter dicke Barriere besteht, wo dem Auto quasi alles passieren kann. Aber es kommt halt nichts bis zum Lack durch. Also quasi eine mit dem Auftragspad aufgetragene Schutzfolie.
Gibt's nicht.
Nee.
Genau. Gibt's nicht. Nicht in der Form. Auch nicht bei den teuren Lackschutzprodukten.
Ja.
Also es ist immer noch nichts erfunden worden, wo du im Prinzip dann mit einem deutlich verschmutzten Fahrzeug in die Waschbox gehst und einmal den Hochdruckreiniger drüber jagst und sagst, danach ist es so sauber, dass ich mit dem Finger eine Bahn ziehen könnte und da wäre kein Schmutz dran. Das gibt es tatsächlich. Ist noch nicht erfunden.
Leider nicht. Das ist das Pulver. Aber eben, was du eben gesagt hast, ne, es hilft eben, die Einwirkzeit nach oben zu verlängern, sagen wir. Also Einwirkzeit von, du hattest ja gerade Vogelkot als Beispiel, das ist natürlich schon ein hartes Beispiel in dem Fall. Ne, so,
wenn ich glaub, schon, das, denn schon.
Genau, wenn dann richtig. Aber ein Vogelkot hat dann eben einfach eine gewisse längere oder braucht eine längere Zeit, um eben bis dahin zu kommen, wo es wehtut, nämlich zum Decklack, zur Klarlackschicht oder wenn ihr Uni habe, dann zur Fahrplanschicht, wo er dann wirklich relevant Schaden anrichten kann. Das ist natürlich nicht Ultimo, das ist einmal auch, sollte einem auch klar sein, aber es erhöht halt die Schutzwirkung. Und typisches Beispiel ist ja, fährst du Arbeit morgens, kommst hierher, stehst hier schön auf dem Hof bei uns und alles gut, ne, tolles Wetter, Sonne scheint und abends kommst du raus und siehst, oh, Vogel drauf gemacht, was hier bei uns in der Gegend auch nicht selten vorkommt. Wenn man dann reagiert, ist die Chance ziemlich hoch, dass zwar der Lackschutz Schaden genommen hat, wahrscheinlich sogar weg ist.
Ziemlich ne, sicher, ja.
Aber der Lack eben zumindest keine relevanten Schäden davon trägt. Du kannst aber jetzt nicht nach Hause fahren und sagen, ach, na ja, ich habe der
Lackschutz. Warte ich nochmal 3 Tage.
Genau.
Das ist genau der Punkt. Ne? Also es ist ja abhängig von der Einwirkzeit und von der Temperatur auch, die dann entsprechend auf den Lack einwirkt. Und natürlich muss ich immer noch zusehen, das so schnell wie möglich runterzubekommen. Aber ich mache mir natürlich ein etwas größeres Zeitfenster und habe idealerweise den Vorteil, dass die Rückstände, die man dann sieht, nur im Lackschutz sind und tatsächlich nicht in der Lackoberfläche selbst. Genau. Oder halt weniger tief in der Lackoberfläche, wie es vielleicht gewesen wäre ohne.
Ja.
Ne? Um das jetzt wissenschaftlich nachzuweisen, müsste man dann mal ein Fahrzeug halb mit einem Lackschutz pflegen und die andere Hälfte. Und dann muss bitte der gleiche Vogel mit der gleichen Intensität auf die jeweilige Seite machen. Und dann
guckt man sich das mal an. Mit dem gleichen Futter vorher.
Ja,
naja.
Wird schwierig, aber ich glaube schon daran und ich denke, dass das auch durchaus eine physikalische Bewandtnis hat,
ja,
dass man den Prozess einfach hinauszögern kann.
Genau. Das nochmal so als Einstieg dazu, dass da auch wirklich jeder auf Stand ist, warum man so einen ganzen Zirkus überhaupt veranstalten würde oder in dem Fall bei uns veranstaltet, machen wir ja alle. Riesenproblem, und das hatte auch so ein bisschen zur Diskussion vorhin beigetragen, ist die Vermischung vieler, vieler Bezeichnungen und auch der Produkte unter sich. Also, dass man überhaupt nicht mehr so ganz klipp und klar sagen kann, was ist wirklich drin? Ist es denn noch rein Natur? Ist es keramisch? Ist es Polymer? Das habe ich schon die ganzen Begriffe rausgehauen, die es so gibt. Und eben, was gibt es noch? Hybrid ist auch noch so ein tolles Wort.
Ja.
Hybrid. Ich habe gerade mal einfach mal so durch einen Gemüsegarten Lackschutzhersteller durchgeklickt in verschiedenen Online-Shops, die eben noch mehr Sachen verkaufen als wir. Lackbalsam ist auch ein schönes Wort.
Balsam, echt?
Okay. Sagt ein deutscher Hersteller tatsächlich. Coating-Wachs habe ich auch gelesen, wo wir wieder zu dem Thema mit dem Wachsbegriff kommen.
Ja.
Also es ist echt verdammt schwierig und das hat uns vorhin in der Vorabbesprechung zu dem Thema auch das Leben so ein bisschen verkompliziert.
Ja, wobei wir können ja schon sagen, dass wir grundsätzlich in 3 Kategorien jetzt einsortiert haben.
Mhm, korrekt.
Aber halt festgestellt haben, dass die Grenzen mitunter sehr, sehr fließend sind.
Ja.
Und man dann so ein bisschen in die Tiefe gehen muss, um da heraus zu differenzieren, wie man das eine Produkt in die eine Richtung, das andere in die andere Richtung einsortiert. Und es bleibt ja nicht nur bei der Kategorie an sich, sondern auch bei der Darreichungsform.
Ja.
Kennt vielleicht auch jeder von euch, dass ein Wachs nicht unbedingt in einer Dose und hart sein muss. Mhm. Das kann auch in der Flasche sein und flüssig.
Siehst du, weißt du, was ich vergessen habe zu recherchieren? Wir haben ja mit verschiedenen Herstellern mal Kontakt aufgenommen im Vorfeld oder ich habe da aufgenommen und habe auch noch ein bisschen recherchiert in verschiedenen US-Foren und so weiter. Aber was in Deutschland so ein eingeprägter Begriff ist, ist ja das Wort Hartwachs.
Ja.
Und ich weiß definitiv, dass Sonax zum Beispiel auf einem nachweislich flüssigen Produkt Hartwachs draufstehen hat. Das könnte, also das ist jetzt absolut 0,0 Wissen, aber eine reine Vermutung, es könnte der gleiche Hintergrund wie bei Meguiar sein, warum man das Wort Wachs benutzt, dass das Wort Hartwachs sich bei manchen Kunden so eingebrannt hat, dass es halt ihr Produkt ist.
Genau.
Oder wir haben einfach eine falsche Vorstellung, was ein Hartwachs ist. Keine Ahnung.
Ich könnte mir eher vorstellen, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, das wird auf dem Lack hart und das dann hat eine harte Barriere gegenüber Widerstand, gegenüber Einflüssen.
Ja, das wäre wahrscheinlich die Erklärung für uns. Die Erklärung für den geneigten
Oldschool-Kunden. Ist das 1Z nicht auch Hartwachs?
Hartwachs, Hartglanz?
Also ich glaube, es hieß auch irgendwas mit Hart.
Ja, kann sein.
Und ich meine, das war ja Lösungsmittel flüssig pur.
Ich glaube, das hat auch, also ich meine, okay, du vermutest, dass das die, weil es hart wird und meine Vermutung ist, dass es historische Kunden anspricht, die ein Hartwachs eben mit einem Pastösenprodukt vielleicht gleichsetzen.
Wir werden das nochmal
eruieren. Ja, stimmt. Es ist mir nämlich eben beim Drübergucken aufgefallen, dass es diese Begrifflichkeit gibt und habe gedacht, habe ich mich schon oft gefragt, warum ist ein flüssiges Produkt ein Hartwachs?
Stimmt. Und damit nicht genug, wir haben auch noch Sprays. sind zwar auch flüssig, richtig, aber werden dann auch noch anders angewendet. Also haben wir, ich sag mal, 2 bis 3 Unterteilungen noch innerhalb der einzelnen Kategorien, nämlich die Viskosität der jeweiligen.
Ja. Und im Prinzip auch die Anwendungsform, wenn man so will, weil du musst ja eigentlich die Nassversiegelung, die jetzt in den letzten 1-2 Jahren richtig stark geworden sind oder auf den Markt gedrängt haben, was fast jeder Hersteller hat, diese Wetcoats oder wie auch immer man sie nennen will, auch die sind ja nochmal für sich eine eigene Gruppierung in der Gruppierung, wenn du so willst. Wobei die natürlich einem, kannst ja gleich mal die Kategorien sagen, die wir uns jetzt rausgeholt haben, die ist natürlich nur einer Kategorie zuzuordnen, aber nichtsdestotrotz, wobei so ganz stimmt es auch nicht, fällt mir gerade ein. Aber egal.
Ihr seht schon, das Thema ist nicht so leicht, wie unsere geschätzte Kollegin das meinte.
Genau.
Mach doch mal eine Übersicht.
Ja, genau. So eine einfache Lackschutzübersicht.
So. Wir haben uns erlaubt, in 3 Kategorien zu unterteilen. Die meisten werden ahnen, welche es sind. Wir fangen an bei den, ich sag mal, mehr oder weniger klassischen Naturwachsen und haben dann als 2. Kategorie die nicht nur vornehmlich, sondern quasi ausschließlich synthetisch polymerbasierten Wachse oder Versiegelungen.
Genau.
Und sind dann im 3. Bereich dann bei den Siliziumversiegelungen, bei den umgangssprachlich auch gerne glaskeramischen Versiegelungen, Coating genannten Lackschutzprodukten. Fangen wir mal an bei den klassischen Naturwachsen, würde ich sagen.
Genau, weil das ist ja das traditionellste Produkt. Ich habe es vergessen aufzuschreiben, was mich ehrlich gesagt gewundert hat. Ich habe bei McGuire's mal ein bisschen nachgelesen. Ich glaube, ihr Cleanerwachs war das erste Lackwachs, was mich aber irgendwie gewundert hat, weil die gibt es ja schon viel länger. Ich weiß, die haben als Möbelpoliturhersteller angefangen, vor über 100 Jahren. Aber was haben sie denn in den Anfangszeiten des Automobils dann gemacht?
Das habe ich poliert.
Es kann natürlich sein. Also auf jeden Fall war das die Aussage von McGuire's, das erste Wachs von denen war das Cleanerwachs. Da stand, glaube ich, 1973. Das gibt es bis heute noch. Das ist schon erstaunlich.
Stinkt seit 1973.
Genau. Das ist eigentlich ein geiler Werbeslogan.
Ja, stimmt.
Ja, richtig. Das ist, aber da können wir nachher zu dir. Genau, ja, das sollten wir mal vorschlagen.
So, wir sind jetzt schon in der ersten Kategorie eigentlich und kommen schon auf die erste Kontroverse. Denn klassische Naturwachse, ab wann ist ein Wachs ein Naturwachs und ab wann ist ein Wachs kein Naturwachs mehr? Die Unterscheidung können wir nicht ziehen.
Ja.
Da haben wir auch keine Aussage für gefunden. Das ist wahrscheinlich dann von den Grenzen, also da verschwimmen die Grenzen einfach ganz extrem. Es gibt sicherlich 1-2 Hersteller und auch da waren wir uns nicht so ganz einig, ob die dann auch immer die Wahrheit sprechen, die von sich behaupten, dass in ihren Wachsen praktisch ausschließlich natürliche Bestandteile drin sind.
Ja.
Nicht nur das Wachs an sich, denn kein Wachs besteht nur aus Wachs, also aus dem physikalischen Produkt Wachs, sondern in aller Regel sind da noch Öle beigemischt, irgendwelche Enzymgeschichten oder eben, wenn es kein ausschließliches Naturwachs ist, das wirklich zu 100% aus natürlichen Bestandteilen besteht, dann sind es in der Regel noch Lösemittel, Polymerbestandteile, die
Silikone
unter Umständen, die oftmals auch noch den Wachsen beigemischt werden, so dass es dann immer, da könnte man dann eigentlich im Prinzip schon von Hybridprodukten sprechen.
Und da wird es dann schon schwer.
Da wird es dann schon unübersichtlich, weil halt eben Naturwachsbestandteile und auch Polymerwachse und weitere Lösemittel und so weiter
enthalten sind. Silikon wäre halt dann schon ein synthetischer Zusatzstoff. Ich möchte nur eine Sache eingrätschen, um es noch ein kleines bisschen zu differenzieren, weil du hast ja die Naturwachshersteller, bleiben wir bei unserem von uns verkauften Hersteller, Zimöl oder Zymol oder wie auch immer man die Intonierung macht, die reklamieren für sich, dass sie selbst die Lösemittel aus natürlichen Stoffen extrahieren und nicht synthetisch zusetzen. Das ist zumindest deren Aussage und auch die ganzen Öle, die dabei sind, sind irgendwelche Bananenöl
und Fruchtöle.
Genau, ne? Also was damit drin hängt und eben Canaubawachs zu großen Anteilen. Das muss man schon sagen, aber du hast eben schon selbst gesagt, wir waren uns da auch nicht so ganz einig, weil oftmals ist es so, wenn man mit den Herstellern spricht, ist es so, dass ein Canaubagehalt eigentlich gar nicht so viel über die Haltbarkeit des Produkts aussagt.
So, Standzeit.
Also genau, die Standzeit, also wie lange das Produkt auf eurem Fahrzeug hält. Und dann kommt man wieder an den Punkt, wo man sagt, warum hält dann zum Beispiel ein Zimöl, welches nehmen
wir? Nehmen wir Titanium? Das, ja. Von mir aus, oder?
Titanium, sagen wir mal, roundabout 2 Monate, einfach mal als Mittelwert. und hält dann länger als ein reines Polymer-Synthetikwachs. Mhm. Wie kann das sein? Obwohl da gar nicht sowas drin ist. Und da waren wir uns dann vorher nicht einig, ob der Hersteller Wahrheit spricht und wirklich nichts reinmischt oder ob es eben doch andere Faktoren sind. Die werden wir wohl nicht ergründen, weil sonst könnten wir auch ein Zimmelwachs herstellen.
Was übrigens gar nicht so leicht ist, wir haben schon diverse Bekannte auch, die sich versucht haben an einem Wachs. Erstmal wirkt es einfach, aber am Ende ist es doch gar nicht so leicht. Vielleicht ganz kurz, bevor wir rübergehen in die synthetischen Bestandteile innerhalb der Wachse, mal ein paar Worte zum Carnauba oder auch Carnauba.
Eins der meist falsch gesprochenen Worte neben Meguiars.
Neben Meguiars, wenn jemand anruft. Genau. Das Carnauba-Wachs zählt nur gemeinhin, sondern es ist tatsächlich das härteste und temperaturbeständigste Wachs, vor allen Dingen, was in der Natur vorkommt. Wir haben noch andere Wachse, die in der Natur vorkommen. Vornehmlich sind es Bienenwachse, die auch in Autopflegeprodukten verwendet werden. Aber das Carnauba ist immer so das Magic. Magic. Genau. Das hat ein Schweizer Hersteller, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass er da so ein Fetischkult um dieses Wort und um dieses Produkt gemacht hat. Tatsächlich ist es natürlich auch ein sehr hochwertiges Wachs und ich kann mal ganz kurz, wenn du möchtest, was zur Gewinnung.
Mhm. Kurz reingegrätscht, den Schmelzpunkt, weil du gerade eben so schön die Temperaturbeständigkeit gesagt hast, sollte man den nicht verschweigen.
Richtig, der liegt bei 80 bis 87 Grad.
Mit dem Radius bewegt sich das.
Und ist damit höher als alle anderen Naturwachse und sollte in aller Regel ausreichen, um den gewöhnlichen mitteleuropäischen Sommer auch auf einem schwarzen Fahrzeug. Was hattest du mal gemessen? Ihr habt mal gemessen auf
einer Haube. Wir haben einen Workshop hier mal, da hat man irgendwie 35 Grad an dem Tag und wir waren zwei schwarze Autos dabei. Und ich glaube, wir haben irgendwie zwischen 60 und 70 Grad gemessen, nachdem der den gesamten Tag in der prallen Sonne war. Also das war schon echt hoch natürlich, keine Frage. Aber um längerfristig auf, das ist ja immer so, das ist ja wie der Winterreifen, der nicht bei 200 platzt, wenn er bis 200 freigegeben ist, so ist es da auch. Wenn ihr dann 81 oder 80,1 Grad hat, ist nicht dann euer Carnauba-Wachs weg. Nee. Aber da geht es halt los, wo es dann fürs Wachs dann eng wird. Aber ich glaube, in Deutschland relativ schwierig zu erreichen.
Ich wahrscheinlich eher nicht. Ja, das Carnauba-Wachs, wie es der Name sagt, tatsächlich kommt von der sogenannten Carnauba-Palme. Ich kann auch ganz gerne mal, pass auf, jetzt kommt's. Copernicia prunifera.
Oha.
Ja.
Ist das lateinisch?
Das ist ja wahrscheinlich der lateinische Fachbegriff für die Carnauba-Palme.
Habe ich nie gehabt.
Die praktisch ausschließlich in Brasilien, und zwar im Nordwesten, meine ich, hochgezogen wird und wächst.
Achtung, weißes Handtuch in den Ring geschmissen.
Jawohl.
Auf der Zimmelseite steht, ihr Wachs wird aus brasilianischen und floridianischen Carnauba gewonnen. Ob das wirklich so ist, ich war ja schon oft in Florida und habe noch keine Carnauba Farm gesehen, aber ich war auch, muss auch zugeben, im Inland eher selten unterwegs. Darum möchte ich nicht ausschließen, aber eigentlich hast du schon recht, also das ist eigentlich ein brasilianisches Ding, aber dort steht es zumindest. Nicht, dass da reine kommt,
wird aber.
Ihr Nichtskönner.
Genau. Irgendjemand hat ihn mal nach Florida aussortiert.
Da steht eine bei denen im Garten, wird einmal im Jahr ein bisschen was weggekratzt und dann,
Weggekratzt ist nämlich ein gutes Wort. Also faktisch ist es so, diese Carnauba-Palme wächst da auf Plantagen und die dürfen auch relativ groß sein, denn Carnauba-Wachs wird, ich glaube, die Autopflege ist der verschwindend geringste Anteil, wo Carnauba-Wachs benutzt wird. Ja. Der größte Anteil wird wahrscheinlich Lebensmittel sein.
Oder bei unseren Gummibärchen.
Gummibärchen und so. Das wird wahrscheinlich vom Anteil her der weitaus größte Anteil sein.
Ja.
Und das wird alles aus den Palmen gewonnen, die irgendwo in Brasilien stehen. Nachhaltig übrigens. Carnauba ist also kein böses Produkt, sondern tatsächlich nachhaltig. Denn, wie ich gestern mir angelesen habe, wird pro Ernte, also pro Vorgang im Prinzip, werden nur, habe ich mir aufgeschrieben, 4 bis 8 Blätter entfernt. Das Ganze kannst du 2 bis 3 Mal im Jahr machen. Maximal 3 Mal, also je nachdem, wie das Wetter so ist. Das heißt, maximal 20 Blätter pro Jahr ungefähr im Schnitt kannst du dieser Carnauba-Palme entwenden, bevor sie Schaden nehmen würde.
Krass.
Und das will man nicht, weil das ist nachwachsender Rohstoff. Also will ich den nächstes Jahr wieder, Apfelbäume werden ja auch nicht gekillt, nachdem man sie geerntet hat. Dementsprechend ist es gar nicht so viel. Das Blatt ist zwar sehr groß, aber halte ich fest, habe ich mir auch gerade noch angelesen, Ich schätze mal, wie viel Gramm.
Ich wollte gerade fragen, ob du es weißt.
Ja, weiß
ich. Wie viel Gramm pro Blatt oder was?
Wie viel Gramm pro Blatt gewonnen werden kann.
Wenn du schon so fragst, wird es nicht mehr als 100 Gramm sein.
Pro Blatt?
Ja.
5 bis 8.
Ach du.
5 bis 8 Gramm Wachs. Und das Blatt hat immerhin 1,2 Meter im Durchmesser an Größe. Und es ist tatsächlich so, die, das ist witzig, gestern im Video, was wir gesehen haben, da hat jemand im Prinzip weil die werden bis zu 15 Meter hoch in freier Natur, in den Farmen aber meistens nur so circa 10 Meter. Mhm. Und die Blätter sind ziemlich weit oben, nicht unten.
Ja, genau.
Und dann kommen die mit so einem 8 Meter langen Bambusstab, wo oben im Prinzip eine Säge angebracht ist. Oder so vielleicht eine Machete. So, ja. Und schlagen damit halt so ein Blatt ab, das fällt dann runter. Dann werden die Blätter getrocknet und dieser Trocknungsvorgang reicht in der Regel schon aus, dass dieses auf den Blättern befindliche Karnoberwachs, was übrigens ausgebildet wird von der Pflanze, damit sie diesen harschen und heißen Witterungsbedingungen standhält und die Blätter praktisch feucht hält im Inneren.
Ah, okay.
Dafür ist es ein Schutzmechanismus der Pflanze.
Die hat das nicht wegen uns gemacht?
Nee, irgendwie nicht.
Ah, ist ja kacke. Ja. Ich dachte, das wäre
damals evolutionär vor Millionen von Jahren, die Karnoberwachs waren sie, irgendwann kommen mal so Autos und dann werden die lackiert.
Das wäre das Mindeste, weil das würde auch die Wertigkeit erklären bei dem Schweizer Hersteller.
Ja, genau.
Voll die Enttäuschung jetzt.
So ist das nämlich. Und dann werden die getrocknet. Und das reicht in der Regel schon aus, dass dieses auf den Blättern befindliche Karnoberwachs sich verhärtet und dann auch schon durch leichtes Abschlagen geerntet werden kann. Also es wird dann abgeschlagen und dann wird es aufgesammelt. Wie gesagt, 5 bis 8 Gramm Wachs pro Blatt.
Ach, das müssen auch trotzdem gigantische Farmen sein.
Das wenn müssen du den viel sein.
Bedarf dafür siehst, ja, Wahnsinn, ey.
Den habe ich übrigens nicht gegoogelt, wie viel das so ist pro Jahr. Aha. Aber wie gesagt, das wird häufig auch in der Lebensmittelindustrie verwendet, sehr, sehr viel in der Kosmetikindustrie. Ja.
Das meinst du,
Lippenstifte und allem Kram.
Überzüge von, also beim Gummibärchen ist der Überzug, glaube ich, ne?
Ja.
Einfach um die Beschaffenheit und dann besser ein Mundgefühl hast wahrscheinlich. Ja. Und ich glaube, bei Medikamenten ist es auch so, in den Trajets oder wie auch immer ist es auch nochmal drüber.
Genau.
Und tatsächlich im Lippenstift.
Auch, ne? Ah, ja. Ganz viel in Kosmetikprodukten, weil es natürlich auch dann von außen einen Schutz bietet und innen die Feuchtigkeit dann entsprechend konserviert.
Liebe Hörer, wenn die nächste Hungersnot kommt, bitte nicht anfangen, euer pastöses Wachs zu essen, weil da ist noch mehr Zeug drin, was nicht genießbar ist. Nur so als kleiner
Hinweis. Außer bei Zimmel angeblich.
Ja, außer bei Zimmel, aber das möchte ich nicht die Hand ins Feuer legen.
Ja. Wir haben das jetzt auch nicht empfohlen.
Nee, nein, nur abgeraten davon. Also nicht in der Not, ist der Teufel zwar fliegen, aber bitte kein Karnoberwachs.
Genau.
So, okay.
So, und dann haben wir das geerntet, abgeschlagen und gesammelt. Danach ist es noch verunreinigt. Das heißt, wir müssen es kochen. Und dann wird es aufgekocht und im Prinzip werden dann die Karnober-Geschichte wird oben abgefischt. Der Wachsanteil wird oben abgefischt und dann sind schon mal die meisten verunreinigten Stoffe raus. Trotzdem gibt es aber noch unterschiedliche Wertigkeitsgrade. Das
sind die Filtrationen dann, ne?
Ja, genau. Nämlich T1, T2 gibt es nicht, warum auch immer. T3 und T4.
Und direkt den Abstand machen. Der 1 ist das Beste, 2 ist, genau. 2 wird zu nah dran. Also lassen wir es einfach weg.
Genau. T4 ist die minderwertigste Geschichte. Die wird einfach filtriert. Also ein einziges Mal. Die ist dementsprechend im Rohzustand relativ dunkel. So olivgrün dunkel. Und T3 ist dann schon mehrfach filtriert.
Was ist denn eigentlich mit diesem fancy weißen Wachs, was in ganz vielen Wachsen extra drin ist, dieses
toll, ne?
Super geile weiße Zeug?
High-Grade White Canoba ist gebleicht.
Und sonst nichts?
Nee.
Voll die Enttäuschung.
Ja, mehrfach gefiltert zwar, also das T1 ist im Prinzip das am höchstwertigsten gefilterte Wachs. Und wenn es dann auch noch Grade 1 White Canoba Blub und so, dann ist es einfach noch gebleicht.
Okay, kommt einfach Bleichmittel rein, dann wird es weiß.
Was immer für ein Bleichmittel, das haben wir jetzt auch nicht in Erfahrung gebracht, aber es ist tatsächlich nichts, was so gewachsen ist, sondern tatsächlich, im Veredelungsprozess dazu gemacht worden.
Der Beweis steht jedenfalls noch aus, dass ein weißes Wachs bessere Eigenschaften hat als ein gelbes, weil wenn es wirklich nur gebleicht wird, wie wir das in Erfahrung gebracht haben, dann ist das wohl eher Marketing.
So, und jetzt kommt natürlich der super kluge Zuhörer und sagt, wieso sind
wir eigentlich alle von uns.
Alle,
ja. Unseren Zuhörer natürlich.
Also alle super klug. Selbstverständlich.
Da musst du es ja gar nicht mehr zählen eigentlich.
Ja, stimmt. Tschüss. Wir haben jetzt auch schon genug gebabbelt, ne? Sind ja, wieder stimmt. 20 Minuten rum. Eigentlich, ja.
36 aber, ne?
Nein, sag mal, 36 schon, okay. Sagen wir mal, der neunmal kluge Zuhörer, der sagt jetzt, warum sind da noch andere Zusatzstoffe drin? Wieso mache ich nicht einfach das ganze Wachs aus?
Wo jetzt?
Canova.
Wo meinst du? Also okay. Also in der Darreichungsform beim Autopfleger, wie es
da ankommt. Beim pastösen Wachs zum Beispiel. Warum sind da noch andere Stoffe
drin? Ich war nicht so klug, ich habe es nicht kapiert.
Warum macht man nicht einfach da 100% Canova?
Das ist relativ leicht, weil mit einem 100% Canova könntest du es auch mal als Schlagstock einsetzen oder sowas in einer anderen Form. Das ist wirklich hart wie ein Stein. Kannst du nicht verarbeiten, ist unmöglich. Es gab mal aufgrund dessen, vielleicht können wir da gleich auch nochmal drüber reden, über diese Wachsgehaltsgeschichte. Ich muss vielleicht vorher die andere Story erzählen, bevor wir zu der lustigeren kommen. Es gibt unter anderem von der Firma R222, aber auch von der Firma Sonax.
Vorsicht, wir machen jetzt unser eigenes Produkt schlecht.
Ja,
wir entzaubern es.
Entzaubern es, ja. Also, wobei wir das im Shop tatsächlich auch so schreiben. Ne? Mhm. Im Shop ist es richtig offen und ehrlich erklärt. Wer sich den Spaß machen will, mal ein bisschen recherchieren will, wie viele das noch so machen wie wir, viel Erfolg.
Keiner.
Wer es verschleiert, ich nenne es mal nett verschleiern. Das Ding heißt 100% Canova-Wachs oder 100% Wachs von R222. Und steht auch auf der Packung, glaube ich, nur im Kleingedruckten drauf. Die 100% beziehen sich auf den Wachsanteil im Produkt.
Richtig.
So, Achtung, ganz, ganz wichtige Spitzfindigkeit, weil der Wachsanteil kann bei 1% liegen oder theoretisch bei 100%. Ja, also vom Volumenanteil ist dann das richtige Wort. Ne? Das heißt, das sagt überhaupt nichts aus, außer dass kein anderes Wachs beigemischt wurde. Sonst so sieht's aus. Rein gar nichts. Jetzt kann man natürlich trotzdem sagen, okay, hey, dann ist das eine hohe Wertigkeit, weil das für mich ein reines Canova drin ist und nicht irgendein, was ich billiges Olivenöl, was weiß ich. Aber das sagt nichts über den Wachsanteil aus.
Korrekt.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da wurde gerne viel mit hausiert damals und auch ganz viel Unwissen geschaffen und auch bewusst die Leute im Unklaren gelassen, weil kaum einer sich genötigt fühlte, das aufzuklären. Ja, es steht zwar wirklich nicht so drauf, also es ist echt, es ist kein Betrug, es ist nur ein, wie nennt man es dann? Eine Täuschung vielleicht oder Irreführung, nennen wir es mal.
Ein bisschen Irreführung.
Dass noch ein Rechtsanwalt kommt und sagt, ich habe gesagt, die täuschen die Leute. Es ist eine Irreführung, eine bewusste, würde ich sagen, oder auch eine unbewusste. Aber das geht nicht. Also du kannst, wie wir es gerade schon gesagt haben, wenn wir 100% Wachs in diesem Ding drin hätten, dann schlage ich dir damit einen Kopf ein oder Nagel in die Wand. Aber ich kann damit kein Auto mehr wachsen. Das ist unmöglich.
Nach dem Beispiel müsste übrigens Zimmel dastehen und sagen, oh, gehen, da müssten ja alle unsere Wachse 100% heißen.
Stimmt,
ja, weil wir arbeiten ja nur mit Canova Wachs.
Ist das wirklich so?
Ja, ich glaube, im Titanium ist noch irgendwas anderes mit drin, aber die meisten Wachse von Zimmel bestehen rein aus Canova Wachs und dementsprechend müssten sie eigentlich alle so heißen. Wie viel tatsächlich Wachs im R222 100% drin ist,
weiß kein Mensch. Also sie hatten mal irgendwo so eine Proforma-Äußerung abgelassen, weil die Diskussion ja irgendwann wirklich aufkam. Aber das war auch nur so ein ja ungefähr und tralala. Also die haben sich nicht mal festgelegt. Also das ist halt schon ein bisschen.
Es können 5% sein, es können 20% sein. Aber die sind dann immerhin aus 100%.
Korrekt. Canova. Darauf bezieht sich die 100%. Übrigens auch ein Punkt, ne? Kann der geneigte Zuhörer, hat es jetzt schon kombiniert scharfsinnig. Es geht halt nicht bis Ultimo. Also wenn wir jetzt einen Wachs haben wie, was haben wir jetzt höchste bei Zimöl mit?
Bei Zimmel weiß ich es gar nicht genau. Ja, vermutlich auch irgendwo 70% die Gegend. Ich glaube, bei Swissel ist es tatsächlich das Crystal Rock mit 76%. Ich glaube, die gehen nicht noch oben drüber hinaus.
Ja. Und das hat genau den Grund. Man kann es irgendwann nicht mehr verarbeiten. Geht
nicht mehr. Es ist so, die witzige Geschichte, meinst du, die
mit von Dolo-Juice.
Genau. Die haben sich mal einen Gag draus erlaubt und haben ein tatsächlich 70%, nur 70%iges Canova-Wachs gemacht. Wahrscheinlich haben sie aber einfach überhaupt keine anderen Bestandteile reingesetzt, die in irgendeiner Form das Ganze aufweichen würden. Und haben das tatsächlich sogar angeboten in der 50-Milliliter-Variante für 15 Euro.
Dolo-Juice Flat Earth
heißt es. Flat Earth heißt es. Und beschreiben das sehr, sehr, sehr charmant und sehr witzig auf ihrer Homepage als das unnützeste Wachs, was du jemals gekauft hast. Du kannst es als Briefbeschwerer nehmen, aber sonst für nichts.
Ja.
Denn es lässt sich nicht verarbeiten, kein Stück. Und ähnlich verhält sich das dann tatsächlich auch schon ein bisschen mit den immer höherwertigeren Wachsen bei Zimöl und Swissöl. so ein Crystal Rock von Swissville mit 76% ist so easy mit einem Pad nicht mehr verarbeitbar. Also das muss man eigentlich ein bisschen erwärmen. Und daher kommt dann auch so ein bisschen diese Empfehlung seitens zumindest des einen Herstellers, Zümmel macht es vielleicht auch zwischendurch, dass man es doch auch gerne mit der Hand, mit den bloßen Händen verarbeiten kann. In dem Fall wahrscheinlich sogar eher sollte, weil nur dann wird es vernünftig weich und lässt sich halbwegs gut verarbeiten.
Wir hatten das ja mal live hier bei uns gehabt. Liebe Grüße an den Robert, der hier 1 bis 2 Mal im Jahr bei uns eine private Aufbereitung von seinem Auto macht. Und der hatte sich, weil der Robert halt auch einer ist, der viel ausprobiert und hat sich entgegen unserem Rat, wie immer, nicht zuerst Zimöl gekauft, was er im Nachgang dann doch noch gemacht hat, sondern sich zuerst ein Swisswax gekauft und hatte dann hier seine Aufbereitung gemacht. Das ist meistens in der kühleren Jahreszeit, also vor dem Winter und nach dem Winter so tendenziell. Und ist dann schon immer so, dass er sagt, guck mal drüber und passt das alles und so weiter und so weiter. Und irgendwann sagt er dann, kannst du mal gucken hier wegen dem Wachs, da mache ich jetzt schön mit den Händen drauf. Und wir halt, ja, vertreten immer noch die Meinung, für die meisten Kanaoberwachs ist das Bullshit. Ja, es verbrät euch nur Material. Ja, ihr ballert wirklich schön. Das meiste landet schön in euren Händen. Wenn ihr eine teure Handcreme braucht, könntet ihr auch woanders kaufen. Also das halte ich für unnütz. So, das ist unsere Pauschalmeinung dazu. Und dann hat er dann angefangen und hat dann damit gearbeitet. Und irgendwann kam er rüber wieder und sagte so, könnt ihr mal gucken, das ist mit dem Wachs scheiße. Das sind lauter Krümel auf dem Lack. Und dann habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das ist Swisswachs, hallo, das sind tolle Sachen. Ja, schöne Wachse. Und dann bin ich rüber, habe mir das angeguckt. Und das war echt ein Fiasko. Ja, auf dem Pad waren nur Krümel. Und, und da hat er punktuell, glaube ich, so gefühlt 1 Gramm Wachs auf eine Stelle geknallt. Und habe ich mich dann erweichen lassen, buchstäblich, und das Ding mal auf die Heizung zu stellen. Und siehe da, mit Heizungswärme war es dann auf einmal sehr schön zu verarbeiten. Er hat sich dann doch für die Hand entschieden und es hat doch gut geklappt, muss man sagen. Durch die Handwärme schön zerflossen und dann war das auch schön zu verarbeiten. Aber auch da sieht man, es kann ab einem gewissen Grad und einer gewissen Zusammensetzung, wohlgemerkt bitte Leute, bei einem echten Naturwachs, was dafür auch empfohlen wird. Fangt nicht an, irgend so ein, was auch immer für eins, wo nicht draufsteht, könnt ihr auch mit der bloßen Hand verarbeiten, mit der Hand zu machen, weil da ist irgendein Zeug drin, ich wollte es nicht in der Haut haben. Das ist, das muss nicht sein.
Nee, und du bist dann auch sehr lange der Geschichte ausgesetzt und hast natürlich dann, massierst das ja auch richtig ein. Und da würde ich auch, ich meine, das ist mit reinen Naturwachsen ist das schön, dann habt ihr auch 2 Tage super toll geschmeidige Hände und die riechen auch noch gut. Aber ich würde das nicht mit irgendeinem Wachs machen, wo 90% andere und Lösungsmittel drin sind.
Ja.
Das war übrigens das Swissville Concorso, was er genutzt hat.
Concorso?
Ja, es hat etwas über 50%, aber offensichtlich in den zusätzlichen Bestandteilen nichts drin, was jetzt besonders weich machen würde. Weil es sind nur 50% und da sind wir bei Zümmel auch relativ schnell. Das lässt sich aber noch verarbeiten mit dem Pad.
Gut, es war vielleicht auch eine Kombination, ein kalter Raum, weil es war wirklich so, dass es auf der Heizung stand und die ist im Sommer in der Regel nicht an.
Stimmt.
Also dementsprechend muss es im Winter gewesen sein. Da ist vielleicht ein bisschen kühler in der Halle gewesen, wie auch immer. Aber es kann halt sein, dass es dann in die Hose geht. Also deshalb. Aber fand ich ganz witzig, was Dodo draus gemacht hat. Ich bin jetzt nicht mehr der ausgewiesene Dodo-Fan. Ich finde, das ist ein bisschen ausgelutscht, was Dodo Juice macht. Aber das fand ich sehr, sehr charmant, dass sie quasi auf genau dieses Thema eingegangen sind und haben gesagt, okay Leute, dann machen wir euch halt mal so ein richtig hochgradiges Kanaoberwachs und haben viel Spaß damit.
Richtig.
Fand ich eine witzige Sache. Ja, das ist eigentlich schon, würde ich sagen, fast alles, was man dazu sagen kann. Es ist tatsächlich so, wie wir auch in unserer Recherche rausgefunden haben, man kann einfach nicht sagen, andersrum muss man sagen, das Endergebnis eines Naturwachses ist eigentlich immer das, was alle Bestandteile zusammen machen. Das, was du vorhin schon angesprochen hattest, ist ja schnell mal ein Kanaoberflocken gekauft. Ich habe es mal irgendwo aufgeschrieben.
Ne? Ziemlich günstig.
Ziemlich günstig habe ich gefunden im Web für 10 Euro für 250 Gramm. Es ist halt schnell versucht, da einen Wachs zu machen, aber das geht halt schnell auch mal in die Hose, weil eben die Symbiose aus all diesen Bestandteilen nachher das funktionierende Endprodukt, im besten Fall, ergibt. Und das ist die große Kunst, die alle Hersteller vereint, nämlich dieses Produkt so zu finden und so zu perfektionieren, dass es eben toll verarbeitbar ist, dass alle Belange passen, dass es natürlich auch eine gute Leistung auf dem Lack hat. Und das ist dann eben wirklich das Gesamtkonzept mit Ölen, mit Kanaoberwachs, mit möglicherweise Polymerzusätzen, mit Bienenwachs, mit Wassersich, was so alles anfällt da rein.
Das ist das, was es dann am Ende teuer macht. Also es ist nicht das Kanaober da drin. Das macht das Wachs nicht teuer.
Richtig. Auch wenn es manche Hersteller gerne so
und das macht es auch nicht Magic.
Ja,
das ist echt so. Denn tatsächlich ist es so, ein Kanaoberwachs ist zwar eins, was extrem temperaturbeständig ist. Mhm. Aber das sagt noch lange nichts über die Standzeit aus. Womit wir jetzt bei den Wachsen langsam ankommen, die schon noch in die Kategorie Naturwachs mit rein können, mhm. aber halt von denen wir gar nicht so genau wissen, wie viel Naturwachsbestand mhm. da drin ist, die halt eine Mischung machen aus unterschiedlichen Wachsen, wo dann auch irgendwann Montanwachse mit reinkommen, ja. Polymer-Geschichten, also synthetische Wachse, wo wir zum Beispiel bei einem, nehmen wir es mal, Collinite 476S.
Mhm, genau, Klassiker eigentlich, ja.
Da sind auch Carnauba-Anteile drin.
Ja, irgendwo mal gesehen,
mutmaßlich. Ja, mal dran so vorbeigezogen an der Carnauba-Palme. Genau,
richtig.
Auch da wissen wir nicht genau, wie viel. Es wird nicht sehr viel sein. Es sind andere Wachsanteile mit drin, Polymerwachsanteile mit drin. Und schwupps, kommen wir auf eine Standzeit von knapp 4 Monaten, wenn du Glück hast. Ja. Also fast doppelt so viel wie ein klassisches rein Naturwachs aus hohem Carnauba-Wachsanteil. Also auch da, es macht... Die Zusammensetzung macht es am Ende aus und dann kommen wir so langsam in die Polymer-Richtung rein.
Ja, und das macht halt das, was wir vorhin gesagt haben, so super schwierig. Jetzt gerade auch diesen Podcast in der normalen Beratung, kommen wir später auch noch mal ein bisschen dazu vielleicht, ist es so, dass wir das doch relativ einfach machen, da wir eben Bedingungen abfragen beim Kunden, was der Kunde so treibt, was das Auto macht, wie es eingesetzt wird, bla bla bla. Aber jetzt ist eine Erklärung halt unfassbar schwer, weil eigentlich ist das Collinite als Carnauba-Wachs gelistet. Mhm. Wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass das Ding wirklich nur mal kurz geküsst wurde von der Pflanze, dann ist da halt eigentlich nichts drin. Somit, was ist es? Ja, und genau. Na klar, der Hersteller lässt sich nicht in die Karten gucken, die Datenblätter geben als für einen Laien erst recht nicht, aber auch für versierte Leute wahrscheinlich keinen detaillierten Einblick rein. Jetzt stehst du da. Ne?
Ja.
Hybridwachs, Carnauba-Wachs, gar nichts, Versiegelung.
Nee, ja. Das ist genau der Punkt, an dem Definitionen dann schwierig werden und eigentlich auch gar nicht mehr möglich sind. Man kann schon noch irgendwo so ein bisschen auch sich das zurechtbiegen und legen. Ne? Das ist halt ein pastöses Wachs und pastöse Wachse, da ist man vielleicht schneller bei einem Wachs. Dann stellt sich aber, oder bei dem Griff des Wachses, dann kommt man aber ziemlich schnell zu einem Produkt wie dem Soft 99 Fusocoat. Ja. Ist auch pastös, ist aber null Wachs.
Genau.
Ja. Also gar nicht. Und dann sind wir auch an dem Punkt, wo es eine Unterscheidung, wo man eine Unterscheidung zwischen flüssig und pastös machen kann, die aber, wie wir erfahren haben, gar nicht so zwingend vorhanden ist.
Genau, also da haben wir auch ein bisschen nachgeforscht bei Herstellern und auch eine spannende Information bekommen, die ich persönlich so nicht gedacht hätte. Ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach zu deklarieren, weil es setzt voraus, dass es von einem Produkt, einem Lackschutzprodukt bei einem Hersteller sowohl eine flüssige als auch eine pastöse Variante gibt.
Genau.
Daraufhin wurde uns aber mitgeteilt, dass es überhaupt keine Rückschlüsse darauf zulässt, wenn ein Produkt pastös ist oder flüssig, welches eine bessere Performance in irgendwelcher Richtung bietet. Weder Glanz noch Standzeit noch sonst irgendwas, das sagt das 0,0 erstmal aus. Und das fand ich relativ überraschend, weil doch dieser Tenor in der Branche relativ deutlich ist, dass Leute sagen, Liquidwachse halten nie so lange wie ein pastöses. Mhm. Natürlich kann man das jetzt auch nicht pauschalisieren, aber die klare Aussage war, es lässt keine Rückschlüsse zu. Ja, die Viskosität wird vom Hersteller eingestellt, um auch beste Verarbeitung zu gewährleisten, aber nicht um bessere Leistung an sich zu erzielen. Fand ich ganz interessant. Also ich hätte es auch so eingeschätzt, dass ein pastöses Produkt per se das leistungsfähigere ist, sage ich mal.
Ja, vom gefühlt hat man das so im Kopf. Wir haben da nie den Vergleich gemacht, ne? Bei uns nicht. Also das wäre vielleicht auch nochmal so eine Testreihe. Mhm.
Ja, absolut.
Die man vielleicht mal aufbauen könnte. Weil wir haben ja so 2-3 Produkte, die es sowohl flüssig als auch pastös gibt mit dem gleichen Namen. Und da wäre es dann vielleicht mal ganz spannend, das zu gucken. Aber klar, wenn du dann in die Richtung kommst, wo wir jetzt dann sind, nämlich bei den synthetischen Wachsen, polymer-basierten Wachsen, da ist es dann so, dass der Hersteller im Prinzip machen kann, was er möchte mit dem Produkt.
Ja.
Ja, also es war in der Aussage tatsächlich so ein bisschen so, ich sag mal, durch die Blume, so ein Naturwachs ist praktisch inhaltliches Chaos. Ja, das ist so ein bisschen Anarchie in dem Container, ja. Weil man das nicht wirklich beeinflussen kann. Du kannst natürlich die Substanzen in ihren entsprechenden prozentualen Anteilen sicherlich vermischen, aber du hast keinen Einfluss darauf großartig, wie sich das dann am Ende verhält.
Ja.
Das kannst du bei polymer- und synthetisch produzierten Wachsen allerdings sehr genau bestimmen, ganz offensichtlich.
Genau, also mein Standardspruch ist ja immer, wenn jemand gefragt hat, die Polymerversiegelung, die wird im Labor gezüchtet, habe ich mir gesagt, was fachlich erstmal an sich korrekt ist. Es gibt ja wohl auch Naturpolymere laut Wikipedia. Aber ich glaube, das ist für unsere Branche nicht das Thema, weil ich glaube, ich hoffe auch nicht, dass es so ist, weil ich glaube, die wurden aus Lebewesen extrahiert. Irgendwas habe ich irgendwas gelesen. Darum dachte ich so, hoffentlich nicht. Ne, sonst brauchen wir jetzt auch irgendwann vegane Wachse. Weil das wäre dann nicht so schön, wenn da irgendwelche Tierstoffe nachher drin sind. Das ist dann nicht für jedermann und jede Frau geeignet. Also dementsprechend sind synthetische sowas zumindest beschrieben. Das ist der maßgebliche Anteil der Polymerstoffe. Und das ist dann so meine Standardantwort. Wurde im Labor gezüchtet, aber auch verifizierte Antwort, weil die Hersteller sagen, man kann aufgrund dieser chemischen Modifikationsmöglichkeit einfach die Polymerstoffe und dann auch die Endprodukte so einstellen, wie man sie gerne, also in Anführungszeichen, wie man sie gerne hätte. Mhm. Natürlich nicht nach Gusto, ne, ist klar. Du kannst ja nicht sagen, ja, okay, dann machen wir heute mal eine 10 Monate Standzeit draus und morgen nur 6. So einfach ist es auch nicht.
Genau.
Aber ich kann die Nuancen verändern, kann sagen, okay, wenn ich ein bisschen Standzeit runternehme, kriege ich vielleicht ein geileres Abhärtverhalten oder vielleicht eine größere Farbauffrischung, Abdunklung. Also man kann da halt spielen. Das ist natürlich trotzdem eine hohe Kunst. Dafür muss man schon Profi und Chemiker sein. Mhm. Keine Frage, das macht nicht jemand mit dem, wie hießen die früher, die Chemiebaukasten?
Ja, so hießen Chemiebaukasten. Ja,
genau. Baukasten. Das wird wohl nichts, vermute ich stark, aber man kann es machen. Und das ist da dann aber auch wieder die große Kunst und die große Aufgabe der Hersteller, genau das eben zu perfektionieren, besser zu machen, damit jedes Jahr neue Produkte für uns rauskommen.
Ja, und es war lange Zeit so, dass man dann differenziert hat und auch noch vor glaskeramischen siliziumbasierten Coatings, dass man im Prinzip versucht hat zu differenzieren zwischen Wachse auf der einen Seite und Versiegelungen auf der anderen Seite. Und dann war es eigentlich immer so begrifflich klar, dass Versiegelungen halt synthetisch hergestellt werden und Wachse zumindest mal hauptsächlich aus Naturbestandteilen bestehen. Und jetzt haben wir aber auch in unserer Vorabdiskussion gemerkt, dass man nicht die Schiene machen kann, für wen ist jetzt ein Wachs mit hauptsächlichen Naturbestandteilen und für wen ist eine Polymerversiegelung geeignet. Weil früher, oder ich sag mal, der leichteste Ansatz wäre zu sagen, Versiegelung macht man, um längere Standzeit zu haben.
Das wäre zu einfach.
Das wäre zu einfach, genau, weil es nämlich auch Produkte gibt, die das gar nicht einhalten.
Genau.
Da hast du ein reines, synthetisch hergestelltes Polymerprodukt, was aber nur 8 Wochen hält oder 6 bis 8 Wochen. Und dann bist du unterhalb der Standzeit eines guten Naturwachses und dann kannst du mit dem Argument ja gar nicht mehr kommen.
Richtig, ja. Also ich glaube, es geht in eine andere Richtung. In der Oberflächenveränderung, würde ich sagen, eine Abdunklung ist zum Beispiel ein Thema. Das schafft man mit einem reinen Kanaloberwachs meiner Meinung nach nur sehr bedingt. Mhm. Das kennen wir ja schon. Also richtig massive Abdunklung mitunter, dass man wirklich so ein 50-50-Bild von der schwarzen Motorhaube macht und sagt, huch, rechts ist ja richtig schwarz, links eher grau. Mhm. Und eben auch Abhärtverhalten, was für viele ja relevanter Punkt ist. Und unter Umständen auch Lackglätte, Anfassgefühl,
ja.
Haptik, wie auch immer. Das sind dann so die Eigenschaften, die sich dann vielleicht unterscheiden, wo man eben auch eine kürzere Standzeit in Kauf nimmt dafür.
Genau.
Durchaus.
Aber es ist halt trotzdem synthetisch hergestelltes Produkt, nur halt dann in eine spezifische Richtung getrieben für den entsprechenden, für das Zielpublikum einfach. Ne?
Ja.
Es ist ja nicht jeder so, der sagt, mein Produkt muss jetzt möglichst lange halten. Und es gibt auch Leute, die sagen, mein Produkt muss jetzt möglichst viel Glanz erzeugen oder eine möglichst glatte Lackoberfläche hinterlassen oder einen besonders tollen Abhelleffekt erzielen. Und das ist halt alles was man mit synthetischen Produkten erzielen kann und speziell entwickeln kann.
Kann man so stehen lassen, denke ich erstmal. Ich glaube, mach du es.
Aber schon auch bei den Polymerversiegelungen, natürlich gibt es auch die Richtung, die sagt, wir versuchen möglichst in Richtung Standzeit zu gehen.
Ja.
Womit wir dann, wie gesagt, alles noch Pre-Coating-Zeit, bevor es Silizium-Coatings gegeben hat, war halt eben eine Polymerversiegelung, das oder eine der Produkte, die es darunter gegeben hat, das Maximale, was du an Standzeit da auch erzielen konntest. In unserem Fall kann man da jetzt zum Beispiel vom Zyno sprechen.
Mhm.
Das ist eine Polymerversiegelung, synthetisch hergestellte Polymerversiegelung, die durchaus so 8 Monate hatte ich damit schon dreischichtig hatte ich damit schon erreicht.
Petzold Liquid Glass zum Beispiel.
Auch das.
Sowas war auch der Vorreiter irgendwo da in dem Bereich. Ne?
Genau.
Das stimmt. Also da gibt es natürlich unzählige. Ne? Ich glaube, wir können vielleicht, machen wir das so, wir waren es vorhin nicht so ganz einig, wie wir es machen. Ich habe hier nur so ein Stichwort hingeschrieben, Zielgruppenbeispiele. Lass uns das vielleicht, nachdem wir alle Arten durch haben, einfach mal so ein paar Präzedenzfälle schaffen, dass jeder sich so ein bisschen wiederfindet. Ne? Und damit müssen wir eigentlich jetzt schon einen Sprung weitermachen, nämlich zum aktuellen Endgegner.
Ja, genau. wir haben ja jetzt die klassischen Naturwachse und wir haben die Polymerversiegelungen bzw. Polymerprodukte, wo im Übrigen auch wir vorhin uns gesagt haben, dass Soft 99 reinfällt.
Genau, als sogenannte PTFE. Man dürfte in der Werbung nicht Teflon sagen, weil Teflon ist
geschützter ein geschützter Begriff.
Also das, darum werdet ihr auch hoffentlich keinen Online-Shop finden, wo das Ding als Teflon-Versiegelung beschrieben wird. Wenn doch, dann werden sich Anwälte drüber freuen. Also es ist natürlich klar, PTFE ist als Teflon bekannt, aber es ist eine PTFE-Versiegelung. Und aber auch PTFE ist ein synthetischer Stoff.
Korrekt.
Somit
fällt es auch dann unter diesen Punkt,
genau.
Unter diese Kategorie. Und ja, dann sind wir bei den SiO2-Siliziumdioxid-Versiegelungen, die man gerne auch als glaskeramische Versiegelung bezeichnet. Mhm. Die Begrifflichkeit da klar zu definieren, ist auch ein Job für einen Chemiker.
Mhm.
Gar nicht so einfach. Da muss man sich sehr viel, also wenn man kein Doktor der Chemie ist, muss man sich sehr einlesen. Darf sich das glaskeramische Versiegelung nennen? Was bedeutet das, wenn das eine glaskeramische Versiegelung ist? Und wir sprechen jetzt einfach mal der Einfachheit halber von Siliziumdioxid-Versiegelung.
Mhm.
Denn das ist eigentlich in der Regel das, was inhaltsstofflich vorherrschend ist bei den Dingern. Dritte Kategorie.
Mhm. Ist so.
Auf Standzeit getrimmt. Ich glaube, das kann man einfach so grundsätzlich sagen. Auf Standzeit und oder möglichst hohen Schutzfaktor.
Mhm. Ja, in vielerlei Hinsicht, muss man sagen. Also man kann das, denke ich, schon pauschal sagen. Alle vorgenannten Kategorien im Naturbereich und im synthetischen Bereich sind schutzmäßig gegen Witterung und sowas durchaus relevant, aber wenn es an sogenannte Kratzresistenz geht, sind die außen vor.
Das kann korrekt, man
eigentlich so sagen. Und da kommt dann die besondere Eigenschaft einer, wie hast du es jetzt als Obergriff genannt?
Siliziumdioxidversiegelung.
Okay, also nicht Glaskeramik, sondern okay.
SiO2.
SiO2-Versiegelung. Und da kommen wir dann in Eigenschaften rein, die eben nur dieser zugesprochen werden können, bis zum gewissen Punkt. Muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Wir reden hier nicht davon, mit dem Messer über den Lack zu gehen und der ist dann immer noch wie vorher.
So
wird nicht klappen. Aber resistenter, sagen wir einfach mal. Und das können immer eben die anderen nicht. Also das ist schon mal ein absoluter Alleinstellungsmerkmal im direkten Vergleich zu den vorgenannten Produkten.
Genau. Und also wenn sie auch keine Kratzer abhalten, was vielleicht in einem eingeschränkten Maße durchaus möglich ist, da auch dafür müsste man dann wieder mal Tests machen, halbe Tür versiegeln, halbe nicht und dann mal gucken, was passiert.
Ja.
Aber wenn sie es auch nicht abhalten, so nehmen sie auf.
Mhm.
Und
in der Schicht.
In ihrer Oberflächenschicht. Und wenn du dann das Fahrzeug entsprechend wieder von der Siliziumversiegelung befreien würdest, wären auch die Kratzer dann entsprechend idealerweise weg. Nicht mehr vorhanden. Aber da reden wir natürlich tatsächlich maximal über leichte Waschkratzer. Mhm. Ich denke, da wird ein Strauch schon zum Endgegner, an dem du vorbeifährst.
Geil ist ja, dass das ja immer so ein, ich habe das ja schon öfter gehört, ne, diese Argumentation auch von anderer Seite, von wegen, ja, und dann sind die da in der Schicht drin. Das stimmt ja auch erstmal alles bis zu einem gewissen Punkt. Aber die Entfernung dieser Schicht funktioniert ja nun mal durch Polieren. So. Das
stimmt.
Das ist dann immer so, okay, wenn sie jetzt halt in der Decklackschicht drin sind und ich poliere, habe ich eigentlich den gleichen Effekt, weil es ist ja nicht so, dass ich nur die Coating-Schicht wegpoliere und an meinen Lack kein Abrasivstoff, kein Schleifstoff kommt. Somit poliere ich natürlich trotzdem nachher meinen Lack mit runter. Ein gewisses Maß. Also das ist immer so ein bisschen.
Ja, die Frage ist, ob du durch den gleichen Poliervorgang im Lack selber die Kratzer genauso entfernt hättest, wie wenn sie das da oberflächlich richtig, im Coating sitzen.
Ja.
Klar, letztendlich geht es auch immer so ein bisschen um, wie ich schon gesagt habe, das gute Gewissen bei der Sache. Und du hast natürlich auch andere Vorteile. Ne? Die leichtere Fahrzeugreinigung, die ist ja schon grundsätzlich vorhanden. Und du hast halt bei einem Coating den großen Vorteil, dass du halt, ich sag mal, bei einem Alltagsfahrzeug locker in der Lage bist, ein Jahr lang Ruhe zu haben.
Ja.
Und dann sind wir später wieder bei der Zielgruppe, die wir dann entsprechend nochmal benennen können. Da gibt es dann ja schon unbestreitbare Vorteile. Zumal du bei den guten Versiegelungen auch so eine Art ja, selbst Reinigungseffekt ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wenn du mit dem Fahrzeug unterwegs bist, also im fahrenden Zustand bist und das Wasser läuft dir einfach so übers Auto drüber und perlt ab, dann hast du natürlich deutlich weniger Schmutzanhaftung,
ja,
als wenn du ein Fahrzeug hast, wo einfach in der Form so stark nichts perlt.
Staubanhaftung ist auch so ein Thema. Meistens, also so, wenn es so ein klebriger Staub ist, hilft das auch nicht mehr viel. Mhm. Aber so dieser klassische Staub, der so in der Luft rumfliegt, gerade im Sommer, ist es schon so, dass man das beobachten kann, wenn man mit einem verstaubten Auto losfährt, was keramisch versiegelt ist. Da fliegt schon ziemlich viel durch den Fahrtwind wieder weg. Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen und sagen, das ist danach sauber. Nee. Ne, keinesfalls. Aber man beobachtet schon eine andere Anhaftung auf anderen Oberflächen, die jetzt, was weiß ich, entweder gar nicht geschützt sind oder wegen mir auch mit einem Kanaloberwachs oder sowas geschützt sind. Also die Optik ist erstmal die gleiche, aber die selbstständige Entfernung durch, ist ja nur Wind logischerweise, die ist meiner Meinung nach bei einer Glaskeramik nochmal ein bisschen höher. Aber auch das darf man halt nicht zu hoch hängen, weil jemand mit großem Anspruch würde auch sagen, sauber ist halt nicht.
Nee, das ist halt das nicht. So. Aber du tust dich halt in vielen Situationen deutlich leichter. Mhm. Und hast halt einfach länger was davon.
Ja.
Dann ist es schon so, dass du dann dort auch noch einen weiteren Aspekt drin hast. Und das ist die Hydrophobizität. Ja, mhm. Habe ich letztes Mal noch falsch gesagt. Hydrophobizität.
Hast du, ich ahne es schon, dass der Timo das mit nach Hause genommen hat, wie bei den Simpsons. Mhm. Beim Intro von den Simpsons.
Ich habe das 100 Mal an die Tafel
geschrieben. Muss 100 Mal die Tafel schreiben.
Hydrophobizität.
Ja.
So ist das.
Ja.
Die ist bei Coatings halt sehr, sehr ausgeprägt, zumindest bei denen, die man so kennt. Es gibt die ja
wasserabweisende Wirkung,
genau,
für alle die.
Die wasserabweisende Wirkung, die hydrophobe Eigenschaft des Coatings oder aber Top-Coatings. Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Coatings. Es gibt ja auch Base-Coatings und das bringt mich später noch zu einem ganz interessanten Punkt, die jetzt eher nicht hydrophob sind, sondern ihr Augenmerk auf was anderes legen, denn auch bei den Coatings kann man mit den Inhaltsstoffen schon noch spielen und sie gewissermaßen einstellen. Ja, und so ein hydrophober Effekt ist natürlich auch einfach cool anzugucken. Ne?
Also klar.
So 110 Grad Perlen auf dem Lachs sieht halt schon mal einfach.
Ist halt sexy, ja, cool, keine Frage. Ja, und wenn man davon auch geile Bilder machen kann, dann wird es noch schicker.
Ja,
absolut. Also das ist natürlich klar. Und dieser Effekt bleibt halt beim Coating halt schon sehr, sehr lange. Das muss man schon bei einem guten, funktionierenden Coating bleibt sehr, sehr lange auf der Oberfläche. Und das ist halt schön anzusehen. Natürlich auch für uns Autobekloppte mit Nagel im Kopf. Ne? Keine Frage. Stehen wir alle drauf. Von daher ist das natürlich schon eine tolle Sache. Haltbarkeit hat mir eben schon gesagt, ne? Das ist, brauchen wir gar nicht drüber reden, das übersteigt alles andere.
Warum ist denn das eigentlich so?
Was denn?
Warum ist denn das so haltbar?
Warum?
Auf dem Lack.
Weil es eine Bindung mit dem Lack eingeht und die Poren des Lackes verschließt
quasi. Nämlich tatsächlich, ja. Klingt immer so wie Raketentechnik, aber es ist tatsächlich auch so. Mhm. Während Wachse und auch Polymerversiegelung sicherlich etwas deutlicher, anders, ja. Aber Wachse im Prinzip wirklich nur aufliegen und dann durch mechanischen Kontakt, Wäsche und so weiter sich langsam runterreiben, gehen Siliziumdioxidverbindungen, Coatings tatsächlich eine effektive Verbindung mit der Lackoberfläche ein, verschließen die Poren, wie du so schön gesagt hast,
genau.
Glätten dadurch die Oberfläche.
Genau, macht es dadurch auch dunkler, weil dann eben auch leichte Imperfektionen,
richtig,
Unebenheiten, wie auch immer, leichte Kratzer eben angeglichen werden, aufgefüllt, wie auch immer.
Mhm.
Und dadurch wirkt der Lack auch wieder klarer, schöner, reflektierender.
Tiefer,
ja, genau. Das sind durchaus Eigenschaften, die ein Coating haben
oder hat. Wobei es keine Glanzerzeugung hat, in aller Regel.
Ja, das ist jetzt ein streitbarer Punkt. Da wollte ich das letzte Mal schon drauf einsteigen, aber da, ach komm, machst du es lieber nicht.
Dann machst du jetzt.
Weil, wo habe ich das gesehen? Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Egal, es hatte irgendwas mit den Sonax Ceramics zu tun. Und da war es so, dass teilweise eine deutliche Glanzsteigerung auch festgestellt wurde. Und, das war, glaube ich, ein Video, was ich gesehen habe. Die Sonax-Leute, glaube ich, bei Detailing verliebt, meine ich. Ich bin nicht ganz sicher. Doch, muss das gewesen sein. Und dort wurde in einem Passus gesagt, dass speziell die Glaskeramik sogar die deutlichste Glanzsteigerung bieten würde. Hingegen im Vergleich zu den anderen, die dann deutlich zurückhaltender waren. Ist jetzt nur eine Aussage, ich kann es ja nicht beweisen.
Was war das, was Sie da appliziert haben?
Ja, muss ja eine Sonax-Versiegelung gewesen sein. Genau. Also dementsprechend damals, das Video ist bestimmt schon ein paar Monate alt, das muss ja dann die CC One oder sogar die, nicht One ist ja jetzt die neue, die CC Evo oder die
36
gewesen sein.
Okay, was Sonax da auch immer an furchtbaren Sachen beimischt. Sonax?
Ich weiß nicht. Also wir müssen da müssen wir nochmal der Sache auf den Grund gehen, weil ich glaube, du hast das letzte Mal das auch schon gesagt. Mhm. Was natürlich durchaus, ich verstehe auch den Hintergrund, weil, und das ist unstrittig, eine glaskeramische Versiegelung auf einem matten Lack appliziert werden kann, ohne dass der auf einmal shiny wird danach und du sagst, genau. Scheiße, jetzt habe ich Glanz in meiner teuer erkauften matten Oberfläche. Somit spricht es ja zu 100% zu deiner Aussage. Das war das, was ich da gehört habe und habe gedacht, okay, da war sogar, also ich bin mir ziemlich sicher, spezifisch darauf hingewiesen, dass eine Glaskeramik eben maßgeblich diese Glanzsteigerung bringt. Und dann dachte ich so, was nun?
Sie haben es auch gemessen oder nur
begutachtet? Ich habe es nicht so weit geguckt, ich habe nur die Aussage gehört und dann habe ich dann schon wieder das.
Weil das mit dem Begutachten kann natürlich auch wieder diese Täuschung in Anführungsstrichen sein, dass man nur gemerkt hat, der Lack ist tiefer geworden. Mhm. Ja.
Wobei Sonax schon Glanzgradmessungen natürlich
haben sie, durchführt. Ja, ich weiß,
intern natürlich, ja. da vor Ort wahrscheinlich nicht.
Aber das mit auf Mattlack applizieren, das ist auch nicht nur so, dass ich das beim Hersteller erfragt habe, sondern selber schon angewendet habe. Ja. Also ich habe tatsächlich schon ein Capro UK auf ein matt lackiertes, sogar nicht foliertes, sondern matt lackiertes Fahrzeug appliziert und es glänzte danach nicht mehr als vorher.
Wird doch zu 100% von den Herstellern auch so gesagt. Also den Schuh würde ich mir als Hersteller nicht anziehen. Du bist ein Wachshersteller, da können wir gleich noch genau die Bogen spannen und sagst, hey, Wachs ist auch safe auf deinem Mattlack. Mattlack danach polieren ist auch genauso blöd, weil der wird ja noch glänzender. Ne? Und also dementsprechend ist das durchaus auch ein Vorteil, den man für eine keramische Versiegelung nennen könnte, dass er eben auch auf mattierten Oberflächen wie Mattlack, Mattfolie durchaus eine Anwendung findet und die dann eben auch entsprechend konserviert und schützt, was mit anderen Mitteln definitiv nicht oder wenn er nur sehr, sehr bedingt möglich ist, weil es dann so harmlose Mittel sind, die halt einfach von jetzt auf gleich wieder weg sind. Das ist durchaus ein großer Punkt, wenn auch matt jetzt nicht das Riesenthema ist, finde ich.
Ja.
Aber
oder weniger wird vielleicht auch.
Aber definitiv. Also das muss man ganz klar sagen. So, was ich jetzt nochmal, wenn wir mit dem Thema generell mit SEO fertig sind. Noch nicht ganz. Mhm. Ich weiß nicht, sind wir schon am nächsten Punkt, was ich hier notiert habe, oder hast du noch was anderes?
Ich habe noch was anderes.
Okay, dann mach du.
Also wir sind an dem Punkt, das hast du da oben auch notiert. an welcher Stelle beurteile ich, wann das Lackschutzprodukt?
Achso, da wollte ich auch drauf hinaus.
Ja. Okay, das ist noch innerhalb des einen. Ja, okay. Wann beurteilen wir, wann ein Produkt nachgelassen hat oder aber vielleicht sogar final weg ist? Mhm. Und das ist die allerschwierigste Frage beim Thema Lackschutz.
Ja, und die unfairste.
Das stimmt.
Es ist wirklich, eigentlich ist es super unfair, es ist für jeden unfair, es ist für den Hersteller unfair, es ist für den Verkäufer wie uns unfair und wenn man es jetzt mal wieder ins Feld führen will, YouTube-Kanäle, die ja viel testen, auch für die oder auch von ihnen, das kannst du jetzt drehen und wenden, wie du willst, ist es unfair, die Betrachtung des Lackschutzes ausnahmslos auf das Abperlverhalten zu legen oder die Bewertung, nicht nur Betrachtung. Ja.
Jetzt komme ich als blöder Kunde.
Aha, ja, mach mal.
Also biete nicht mehr.
Ja, genau.
Scheiße.
Richtig, habe ich drauf gemacht, nach 4 Wochen war es weg. Scheiße. Ja, ja, kann durchaus sein, je nach Produkt, keine Frage. So, und jetzt kommt aber der Hersteller, und das ist auch tatsächlich unsere Meinung, die wir schon seit Jahren eigentlich vertreten, dass Lackschutz nicht, wie sagt man, identisch konform geht mit dem Beading, mit dem Abperlverhalten.
Genau, Hydrophobizität ist nicht das Einzige, was einen Lackschutz ausmacht.
Ja, und wir haben klipp und klare Aussagen bekommen von verschiedenen Herstellern. Jetzt kann man natürlich als böser Kunde wieder sagen, ist ja klar, dass sie das sagen. Wir können es nicht beweisen, aber klare Aussage vom Hersteller war 100%, es ist gab es eine schöne Formulierung, es ist eine sehr eindimensionale Betrachtung, einen Lackschutz nur auf das, also die Funktion eines Lackschutzes nur auf das Abperlverhalten zu legen, weil man das damit einfach nicht 100% verifizieren kann.
Genau.
Aber zur Entschuldigung des Herstellers muss man sagen, er hat klipp und klar gesagt, ihr da draußen und auch wir haben gar keine andere Möglichkeit. Was es zu diesem Punkt bringt, wo ich sagte, es ist für alle Seiten unfair. Ja, weil derjenige, der es testet, auch wir testen ja Sachen und bewerten sie für uns, ob wir sie verkaufen oder nicht. wir bewerten es natürlich auch danach. Ist ja vollkommen klar.
Richtig.
Ja, es hilft uns nichts, unsere Testtüte draußen liegen zu haben und nach 2 Wochen ist ein Testprodukt weg und wir sagen, ja, perlt nicht mehr, aber der Schutz wird schon noch da sein. Kann ich nicht beweisen.
Ja.
Das geht nicht.
Das ist die größte Schwierigkeit und die größte Krux in der ganzen Lackschutzgeschichte. Bevor du jetzt gleich auf zu der Erklärung kommst oder zu dem, wie man es in der Theorie rausfinden könnte, es gibt auch noch 2 Anhaltspunkte, warum Hydrophobizität nicht der Maßstab ist oder sein kann. Wir haben von G-Technik gibt es 2 Produkte, die sich Basisversiegelung nennen, von AutoPro auch. Mhm. Von G-Technik gibt es das Crystal Serum und das Crystal Serum Light. Crystal Serum wird ja nur von lizenzierten Aufbereitern angewendet. Hat eine Garantie, eine Herstellergarantie von, waren es, ich glaube, 9 Jahre.
Ich glaube, es sind wirklich 9 Jahre. Bei G-Technik, ja.
Genau. Bietet aber eigentlich schlecht.
Eigentlich null.
Ja.
Auch das Crystal Serum Light.
Das Crystal Serum Light bietet 14 Tage und danach ist es auch weg.
Ja.
Und nicht umsonst sagt G-Technik, macht da noch so ein Exo drauf. Auf beide wohlgemerkt.
Richtig.
Sowohl aufs Serum als auch aufs Serum Light. Denn Exo ist als Top-Coating speziell auf die Hydrophobizität hin entwickelt. Und entweder wollen sie es, damit der Kunde merkt, okay, da ist Lackschutz drauf, ne? dass die nicht ankommen, je nach 3 Wochen, mein Serum Ultra ist ja weg. Entweder deshalb oder einfach auch, um das Basiscoating ein bisschen zu schützen. Und gleich geht es auch mit dem AutoPro Base Coating, was wir haben.
Genau.
Auch das bietet für sich genommen nicht. Die Hydrophobizität ist nichts, was eine effektive Aussage macht über den eigentlich vorhandenen Lackschutz. Also beispielsweise Lackschutz im Sinne von, da hat ein Vogel drauf gemacht und das brennt jetzt in der Sonne ein und die Einwirkzeit in der Sonne wird hinausgezögert. Das ist sicherlich für den Hersteller eher so die klassische Definition von Lackschutz.
Ja.
Wie lange dauert es, bevor dieses Bird Dropping durch den Lackschutz durchdiffundiert ist und auf den Klarlack eingreift? Und da kann ein hydrophobes Coating nur, also wenn du etwas hättest, was nur eine Hydrophobizität herstellt, ExoV4 hat ja auch andere Komponenten noch mit drin, aber wenn es nur eine Hydrophobizität wäre, dann hättest du vermutlich in der Form gar keinen Lackschutz drauf.
Ja, stimmt.
Sondern nur eine Hydrophobizität, also nur ein Wasserabperleffekt. Aber halt eben keinen effektiven Lackschutz gegenüber beispielsweise den ätzenden Bestandteilen Vogelkot.
Ich bin übrigens erstaunt, wie schnell du das Wort Hydrophobizität dir drauf geschafft hast,
nachdem
du das erstmal falsch gesagt hast.
Ich bin auch voll begeistert von mir.
Ich persönlich bevorzuge den Begriff Hydrophobie, weil ich glaube, so oft, wie du es gerade gesagt hast, hätte ich mich bei jedem Wort total verhauen und ich habe dir gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich kann es nicht mal schreiben, glaube ich.
Soll ich das mal 3-mal ganz schnell hintereinander sagen? Das
ist so wie Fischers Fritze.
Mhm.
Das könnte, da muss ich schon nach einer Runde aufgeben.
Hydrophobizität, Hydrophobizität, Hydrophobizität.
Ja, das war eigentlich gar nicht schlecht.
Ja. Das zweite war ein bisschen holprig.
Ja, stimmt. Aber du hast gerettet. Wahnsinn. Also ich bleibe bei Hydrophobie. Das kann ich, geht mir leichter von der Zunge, muss ich sagen. Ich war gerade echt so, oh Mann. Ja, ich habe es über so einen Geist nachgesprochen und habe gedacht, scheiße, das hätte nicht geklappt. Also ja, sehr schnell drauf gearbeitet, aber das mit dem Bart Simpson mit 100 Mal Schreiben hat auf jeden
gewirkt.
Fall funktioniert. Um deinen Gedanken noch zu Ende zu führen, mit diesem Beweis, also es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, um visuell zu sagen, es ist tatsächlich noch was da. Wir haben ja gerade schon festgehalten, es gibt Produkte, tendenziell eher im synthetischen Bereich oder wegen mir im Hybridbereich, wo wir wieder bei diesen blöden Begriffen wären, die eine Abdunklung der Oberfläche herstellen. Sehen wir ganz oft, selbst in eigenen Tests, wir sehen es auch in verschiedenen Reviews, die man online so finden kann, wo dann so ein 50-50-Bild gemacht wird, halbe Motorhaube mit Schutz X, andere gar nichts und dann siehst du, rechts ist es halt richtig schön dunkel, du hast eine messerscharfe Trennlinie, wo du vielleicht auch vorher ein Klebeband hattest, wie auch immer. So, wenn jetzt die Hydrophobizität,
so ist es,
Wahnsinn, wie langsam ich das sagen muss, wenn die weg ist oder halt schlecht geworden ist, wäre, sofern dieses Produkt eine Abdunklung hergestellt hat, der Abdunklungseffekt der einzige visuelle Nachweis für euch da draußen und auch für uns, um zu sagen, okay, wenn der noch da ist, ist der Schutz auch noch da. Ja, so, jetzt ist aber das große Problem, wenn ich nicht so einen 50-50-Vergleich mache, dann habe ich ein ganzes Auto damit eingeschmiert und dann ist halt alles gleich. Dann kann ich keine Kante mehr finden und dann ist dieser Test halt hinfällig. Somit ist auch das ein, außer bei Leuten, die jetzt halt explizit Tests durchführen, beim Enduser ist das auch Gaga, wird nicht funktionieren. Aber das fand ich ganz spannend. Der Hersteller hat uns dann noch eine Info gegeben, um das feststellen zu können. Also wer da draußen Daniel-Düsentrieb-Eigenschaften hat, gerne mal machen. Müsste man tatsächlich einen Neuzustand des Lackschutzes gegenüberstellen und dann im weiteren Nachlassen testen, wie sich die ganze Sache eben mit, was du eben schon gesagt hast, mit diesen Umwelteinflüssen, Vogelkot, andere Einflüsse und so weiter, wie sich das verhält. Und das müsste eigentlich sogar über Erwärmung stattfinden.
Genau.
Alles genormt, in einer Art Ofen im Prinzip. Ne? Also da wird es dann schon nicht nur esoterisch, sondern sehr wissenschaftlich. Ne? Genau. Und ich glaube, den Aufbau kann einfach niemand leisten und mutmaßlich die Hersteller selbst auch nicht.
Also ich glaube schon, dass man das leisten könnte in einem Test. Das könnte man schon mal machen, wenn man, wir haben ja auch so verschiedene Lackkärtchen uns irgendwann mal machen lassen. Ja, die sind
zwar durchpoliert mittlerweile.
Aber sowas bekommt man ja. Mhm. Und man würde da, ich sag mal, zumindest irgendeine Art von Normdreck. Ja, vielleicht kriegt man es ja hin, dass da ein paar Vögel drauf. wer weiß, vielleicht hat jemand einen dicken Papagei zu Hause. Und
kennst du die Tests von Auto Lifestyle?
Nee, kenn ich nicht.
Wo ich das erste Mal das gesehen habe, da habe ich schon gedacht, boah, ich glaube, ich hätte direkt gekotzt. Die haben ja für, was waren das, Insektenreiniger-Tests, glaube ich, haben die ja wirklich hier aus dem Zoobedarf irgendwie diese, wie nennen wir die, Heimchen oder was, keine Ahnung, wie man die, oder Heimchen schon größer, ich weiß gar nicht, also so Insekten, Heuschrecken, was weiß ich, was getrocknete, in einen Mixer reingepackt und dann zu so einer Pumpe, boah. Ich hoffe, mit dem Mixer wird nichts anderes mehr gemacht.
Ja, das wäre
selbst nach dreimal Geschirrspüler würde ich sagen, nee, den nehme ich nicht mehr. Aber das wäre dann dein besagter Normtrick zum Beispiel. Also zum das wäre so.
Ja. Also wie gesagt, wenn jemand einen Papagei zu Hause hat, dann kann er es ja versuchen, ob er da zielgerichtet auf diese Dinger drauf machen kann.
Ich glaube, Vogelkot kann man nicht online bestellen.
Kann man nicht. Und dann natürlich tatsächlich einfach mal bei unterschiedlichen Temperaturen in den Ofen legen und gucken, nach welchen Zeitpunkten das Ganze dann wie aussieht. Das ist natürlich ein sehr aufwendiger Test und muss es dann eigentlich sich mal wiederholen und gucken, muss ich auch selber rantasten, wie dein Versuchsaufbau aussehen muss.
Das wird schon echt hardcore, ey. Vor allem weißt du ja nachher gar nicht, was hat es denn effektiv angerichtet? Also weißt du, das ist ja auch so ein Punkt. Woran siehst du denn nachher, ist es durch die Schicht durch und hat dann was gemacht?
Klar. Es gibt natürlich so Lackmikroskope, ne? Wo man dann zumindest relativ weit reinschauen kann. Aber der Aufwand wäre beträchtlich, durchaus. Deswegen ist es natürlich gar kein Schaden, wenn ihr als Anwender da draußen sagt, bietet nicht mehr, muss neu.
So wie es halt der geneigte YouTube-Test eben ist und das kann man ihm halt am Ende auch nicht vorwerfen, weil es, wie eben besprochen, eigentlich keine andere Handhabe gibt.
Genau.
Und natürlich kann man ja trotzdem jetzt auch noch sagen, ja, selbst wenn da noch Schutz da wäre, aber ich finde es trotzdem scheiße, dass nicht mehr perlt und ein anderes Produkt kann es halt länger. Ist dann halt so, ne? Dann muss man es halt so bewerten. Das ist, auch wenn es unfair ist, aber oder ein Stück weit unfair, nicht komplett, aber ich glaube, das ist halt einfach der Sache geschuldet, wie es halt nun mal in der Praxis ist.
So schaut's aus.
Okay.
Dann, ja. Warum? Genau.
Achso, du wolltest eine.
Wieso? Aber wenn wir haben ja vorhin schon ein paar Produkte genannt, auch unter anderem das NXT Techwachs, was sicherlich mal seine Berechtigung hatte, hält aber ziemlich kurz, obwohl es ein synthetisches Produkt ist. Wieso, wenn das denn mittlerweile outgedatet ist?
Wofür brauche ich das
noch? Warum steht das da noch?
Warum es noch hier im Regal steht als Deko bei uns? Also oder Cleaner Wax steht tatsächlich bei uns nicht mehr.
Nee, aber es gibt es trotzdem noch zu kaufen. Noch,
Und es ist definitiv so, und das wird jeder Hersteller sagen, bestätigen können, es kann ich ja genauso sagen, aus unserer Sicht zum Beispiel, bleiben wir bei Microfiber Madness zum Beispiel, da gibt es ja auch Produkte, die sind schon zig Jahre alt, aber ich würde den Crazy Pile natürlich irgendwann aus dem Shop rausnehmen und aus dem Programm rausnehmen, wenn es keiner mehr will. Mhm. Ja, aber das Produkt ist halt seit 12 Jahren auf dem Markt und es ist ein super gefragtes Produkt. Warum soll ich das rausnehmen? Ja, davon abgesehen, dass ich da jetzt auch kein besseres finden würde im Moment, aber sei es da mal dahingestellt, warum soll ich einen Cleanerwachs rausnehmen, wenn meine Kundschaft weiterhin sagt, hey, Cleanerwachs ist geil, ich brauche dieses Produkt. Mhm. Ja, und wir haben diese Erfahrung tatsächlich schon gemacht. Erinnere dich an die McGuire's Profi-Polituren. Die 80, 82, 83 sind ja völligst veraltete Schinken mittlerweile. Die würde ich heute nicht mehr auspacken, weil ich sage, brauche ich nicht mehr. da haben echt Leute bei uns noch Kanister angefragt, wo McGuire's verkündet hat in Deutschland, wie die Serie eingestellt, also diese ja. Nummern. Da waren echt Leute, die, habt ihr doch eine Flasche, oh, könnt ihr noch einen Kanister besorgen? Da habe ich denen noch Kanister, die irgendwo auf Halde standen, besorgt, weil die unbedingt dieses Produkt haben wollten. Die wollten nichts anderes. Das muss man akzeptieren. Aber das ist auch die einfache Begründung, weil es gibt so viele Leute, die einfach sagen, aus welchen Gründen auch immer, aus Nostalgiegründen. Es gibt auch Gründe, dass Leute sagen, hey, das ist so ein klassisches Produkt, das habe ich schon immer auf meinem klassischen Fahrzeug benutzt. Was ich Goldclass McGuire's als Beispiel jetzt mal. Ich will nichts anderes. Das ist mein Produkt. Ja, und die kaufen es aber dann auch weiter. Es geht nicht darum, dass da drei Leute auf der Welt sagen, hey, ich will immer noch meinen Cleanerwachs. Dafür schmeißt McGuire's die Produktion nicht an.
Ja. Ich glaube, beim Cleanerwachs steckt ja ein Fetisch dahinter.
Ein Geruchsfetisch, meinst du?
Ja, durchaus möglich. Käsefüße-Fetisch. So. Ja, ich möchte übrigens, dass du den Podcast nennst, stinkt seit 1973.
Boah, das ist schon hart. Ich überlege mir das nochmal. Vielleicht kriege ich ja noch eine andere Überleitung hin dazu. Also, aber das ist tatsächlich so der Grund. Ne? Ein schöner Vergleich wäre in deiner Frage noch gewesen, das hatte ich mir als Notiz aufgeschrieben, du kaufst ja auch kein Telefon, was 5 Jahre alt ist. Ja, also heute gehen alle ins Geschäft, kaufen iPhone, keine Ahnung, ich bin ja kein Apfelkäufer, aber iPhone 12 oder 11, was gerade so up-to-date ist. Und gehst ja nicht hin und sagst, hey, ich hätte gerne das iPhone 7.
Nee. Ein paar Marks geben.
Ja, wobei, ja, in dem Fall gibt es das wahrscheinlich wirklich nicht mehr, aber das wird halt auch kaum einer machen. Ne? Und dafür baut Apple halt nicht noch ein iPhone 7 für die zwei Hanseln. Das wird nicht passieren. Also wäre das eigentlich eine ähnlich gelagerte Frage, aber ich glaube, die Technik geht auch nicht so, also die Technik geht schon viel, viel weiter. Die Entwicklung bei einem Lackschutzprodukt, ausgenommen jetzt eben die Keramik, geht eben so stark nicht vorwärts. Und es sind halt einfach, Leute wollen eben Kontinuität.
Ja, also vielleicht gibt es da auch einfach eine ganze Menge an konservativer Klientel, ja, die sagen einfach, hier, ich bin und war damit immer zufrieden, wieso soll ich ihn wechseln, ja. Und das ist sicherlich ein bisschen was anderes, weil man muss ja auch sehen, ja, okay, wenn du jetzt natürlich immer alle 2 Jahre ein neues Apple iPhone 7 kaufen würdest, dann wäre das ja von der Performance her immer gleich. dann passt das auch wieder. Es wird ja, das Telefon wird ja nur über die Zeit schlechter der Nutzung. Ja, gut, also schlechter Vergleich, aber wie gesagt, du kommst seit 20 Jahren mit dem Cleanerwachs gut zurecht und du willst nichts anderes ausprobieren, weil hast keinen Bock drauf, bleibst halt dabei.
Da gab es eine schöne Unterhaltung bei McGuire's, beziehungsweise eine Diskussion, glaube ich, in dem McGuire's Online-Forum zu den neuen Ceramic-Sachen und da kam dann irgendwie einer und sagte so, also kann man schon sagen, dass das Ceramic besser ist oder deutlich besser ist als das Cleanerwachs zum Beispiel und da gibt es halt zwei Antworten. Die eine Antwort, ja, es stimmt. Und der andere sagt, aber dein Ceramic-Wachs poliert halt schlecht. Nämlich gar nicht. Ja. So, wenn ich der Kunde bin und es gibt ganz offensichtlich für All-in-One-Produkte eine Zielgruppe, die gibt's, sonst wird es die Produkte nicht geben. Und der Kunde sagt, ey, ganz ehrlich, wenn ich an mein Auto gehe, dann will ich die paar Spuren, die das so im Laufe der Zeit bei meiner guten Pflege reingekommen sind, wegmachen, will aber gleichzeitig nicht zwei Arbeitsschritte machen. Cleanerwachs ist geil, okay, es stinkt, ja. aber scheißegal, ja. Der Rest, ich mache einmal im Jahr meinen Job und dann steht, falls ich mal ein schöner Hotrod in Amerika wieder in der Garage, kommt zum Treffen raus, Rest vom Jahr nehme ich einen Detailer, bumm, Ende, aus. So, für den ist es ein Megaprodukt. Ja, also ich wollte es natürlich nicht machen, weil mir wäre es schon von der Handanwendung zu viel, aber es ist ja völlig Bums. Das ist wirklich, der hat auch keine Poliermaschine, der wird sich auch nie eine kaufen und Ende der Geschichte. Ja. Das wird bestimmt für 99% unserer Kunden nicht passen. Aber da ist das nicht die Zielgruppe. Das ist genauso, schönes Beispiel, guck dir mal das Sonax-Programm an. Gibt es vielleicht auch noch andere Hersteller? Sonax Farbpolitur oder Farbwachs, ich weiß es gar nicht, was es ist.
Ja, habe ich auch mal benutzt
übrigens. Ja, hat man alles mal früher so benutzt und mein Senior hat es bestimmt auch benutzt früher und mein Opa vielleicht schon. Aber
93.
Genau, ja, aber da kommst du genau zu dieser Geschichte. Na, genau das bringt es schon mit sich. Siehst du, der hat es damals benutzt, der damals, das wird weitergegeben, der fand es gut, der fährt dann noch 20, 30 Jahre weiter Auto. Fand er damals gut, finde er heute noch gut. Das würde Sonax nicht mehr produzieren, wenn es keiner mehr haben will. Das ist mal Fakt. Ich würde es mit der Beißzange nicht anfassen. Das ist, was will ich damit? Aber.
Ja, stimmt. Gleiches Beispiel. Stimmt schon. Ich wollte jetzt eigentlich noch sagen, dass Sonax da vielleicht schon auch marketingtechnisch noch ein bisschen Begehrlichkeit weckt, zusätzlich. Also dieses Farbpolitur-Ding ist halt immer noch so ein. Also, das ist halt so catchy, ne? Wo ja selbst heute noch Leute denken, dass es was bringt auf einem klar lackierten Fahrzeug, wenn ich da mit einer Farbpolitur dran gehe, was ja technisch gesehen völliger Humbug ist.
Ja.
Da wird natürlich schon noch was, also ich sag mal, Das ist so ein bisschen wie das mit dem R222 100% Canova. Man liest wahrscheinlich im Kleingedruckten irgendwo, dass es eigentlich nichts bringt. Aber da sind ja auch Bestandteile drin, die letztendlich den Lack ein bisschen säubern oder den Lack ein bisschen glatter machen und ein bisschen Schutz machen und so. Von daher, wer es nehmen möchte, soll es nehmen. Und offensichtlich verkauft sich das ja auch immer noch ziemlich gut.
Das stimmt. Ganz offensichtlich. Ich wollte gerade mal schnell gucken. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Verdammte Scheiße. Es gab damals diese Farbwerbung, also für Farbpolituren, im Teleshop früher. Aber unfassbar viel. Da wurde, ich habe gerade im Kopf gehabt, Lustral 7 oder irgendwie sowas. Aber es ist, also das Google hat nichts für ausgespuckt, also habe es entweder falsch geschrieben oder irgendwas ganz anderes im Kopf. Aber da waren ganze Teleshopping-Shows aufgebaut für diese Farbpolitur, Farbwachs, Tralala-Kacke da mit Lack anzünden und diesen ganzen Mist. Ja. Wahnsinn, das ist schon ewig her. Da habe ich vielleicht noch nicht mal ein Auto gehabt, ich weiß gar nicht. Aber also Wahnsinn, das ist, also und somit. Es gibt ja ganz offenbar eine Zielgruppe, selbst eine Teleshopping-Zielgruppe für sowas. Also, ja.
Oder den jungen Herrn Timo. Der.
Das Jungen könnt ihr streichen, aber.
Damals.
Ach, damals.
Also 1993.
Damals, vor allem in einem Land vor unserer Zeit.
1993, ja, das war vor dem Krieg noch. sein Auto in der Mittagspause, in der einstündigen Mittagspause, einmal komplett mit Sonax-Farbpolitur bearbeitet hat.
Uiuiui.
Ja, Golf 3 damals. Also muss man schon, ich habe Gas gegeben.
Das glaube ich. Eine Stunde ist stramm. Mhm.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Auto vorher gewaschen hatte. Oder wahrscheinlich schon, aber mal wahrscheinlich am Abend vorher, oder?
Ja, das geht ja noch. Ja. Ist ja Politur mit drin.
Das stimmt.
So ja, war schön. Das nämlich. So war das früher, ne? Das ist, vielleicht muss man eine Sache zu dieser Frage, die du so schön ketzerisch gestellt hast, mit dem, warum überhaupt die alten Produkte noch nehmen. Es ist ja auch wirklich wahrhaftig nicht so, dass wir und unsere geschätzte Kundschaft, also die sind ja auch nicht alle gleich zum Glück, ist ja schön, dass jeder individuell ist, aber es hat ja nicht jeder den gleich großen Nagel im Kopf. Also was ich damit sagen will,
ist, bei manchen ist es nur eine Heftzwecke.
Genau, richtig. Und die Heftzwecke ist so, dass sie sagt, ach komm, weißt du, mein Collinat 476, das ich seit 3 Jahren im Schrank habe und nicht leer wird, das ist immer noch gut. Ich kaufe nichts Neues, bis es nicht leer ist. Ne? Und dann kommt aber der andere und sagt, oh was, es gibt neues Wachs. Wie ist der schöne Online-Meme? Shut up and take my money. Ja, die gibt's halt auch. Ja, und das ist halt genau die Unterscheidung. Und somit ist das halt genau.
Wie viele Leute hatten wir eigentlich gezählt, die nach der Einstellung des Meguiars Raute 16 das Meguiars Raute 16 noch kaufen wollten?
Viele.
Jahrelang.
Ja, jahrelang, ja.
Also bis ich das mal rumgesprochen hatte, dass es halt wirklich nicht mehr gibt. Und das könnten wir heute noch verkaufen, ohne Ende. Hm.
Haben wir schon mal gesagt, gell, dass ich noch welche gebunkert habe.
Was? Hast du noch Meguiars Nummer 16?
Ich muss die Sicherheitsvorkehrung von der Firma mal hochschrauben.
Ja, ich glaube auch.
Ja, den Radius der Alarmanlage weiter nach vorne irgendwie so. Mit in die Nähe kommen des Gebäudes kommt dann direkt schon der Warnalarm von den Alarmanlagen früher.
Hast du mal geschüttelt? Sind die noch fest?
Ich habe so letztens, was heißt letztens, vor 1-2 Jahren habe ich die mal für ein Facebook-Bild rausgeholt, dass ich mal ein bisschen Pause-Foto mache damit. Aber ich habe nicht geschüttelt, nee, ich weiß nicht.
Das ist halt die Gefahr, ne? Vielleicht. Aber wenn man sie einmal aufgemacht hat, sind sie auch, dann kannst du sie nicht mehr so lange lagern. Also ist eine schwierige Sache.
Sehr, sehr schwierig. Mhm. Also ich habe ja immer noch den Plan, vielleicht mache ich das dieses Jahr. Wir wollten ja wieder eine Charity-Geschichte machen. Letztes Jahr haben wir diese Desinfektionsgeschichte gemacht. Dieses Jahr brauchen wir es hoffentlich nicht mehr. Aber wenn wir wieder sowas Charity-mäßig machen, ich glaube, dann versteigern wir einfach mal so eine 16er Dose, weil die kriegst du halt echt. Nirgends von mir. Also vielleicht immer noch irgend so eine Altlast irgendwo, aber eigentlich ist es.
Ich glaube, mittlerweile ist es wirklich durch. Ich hatte vor ein paar Jahren auch nochmal eine gekauft, irgendwo aus einem österreichischen Kanal. Mhm. Aber das ist auch wirklich schon ein paar Jahre her. Ich glaube, du kriegst es jetzt wirklich nur noch von Leuten, die es auch irgendwie gekauft haben und jetzt nach 6 Jahren denken, sie könnten es meistbietend versteigern. Ja. Aber bin ich mal gespannt.
Ich auch. Das wird, also ich habe ja, weiß nicht, 4 Dosen, 5 Dosen, 6 Dosen, ich weiß gar nicht, wie viele sind. Also
so viel sind es, glaube ich, nicht mehr. Nee? Nee, 6 sind nicht mehr.
Ah, 3, 4 sind es auf jeden Fall.
3, 4 sind es, ja.
Ja. Also eine würde ich nochmal rausgeben. Eigentlich weiß ich immer mit dem Zeug. Ne? Ja, das ist ja immer so dieses, gib mir nicht her. Mir geht es aber gar nicht darum, dass ich da irgendwann Reibach mitmache, aber irgendwie, das ist so ein Stück Nostalgie, ne, wo du sagst so, aber klar, wofür brauche ich halt 4 Dosen? Das ist halt auch Käse, aber.
Ja. Dass du das anwenden würdest, bräuchtest du sie nicht mehr.
Nee, richtig, ja. Okay, aber dann haben wir das auch geklärt, deine schöne Frage dazu. Vielleicht noch eine Sache, die wir noch anreißen müssen, weil das auch so eine düstere Legende ist wahrscheinlich falsch, aber das Thema Schichtauftrag.
Ja.
Also kann ich, also vor allem Schichtauftrag heißt gar nicht unbedingt mehrere Schichten. Es gibt ja Produkte, die dann erst gut funktionieren, wie zum Beispiel die Zaino-Versiegelung, die du schon mal angesprochen hattest heute. Aber wir reden jetzt, oder ich rede jetzt eher davon mit, ich mache ein Topping obendrauf auf mein Produkt. Also nicht mehrere Schichten von einem, sondern und top.
Ja, auch gern genommene Frage. Was haltet ihr vom Schichten? Ich möchte gerne das auf das und das auf das machen. Ich bin da ja sehr, sehr, sehr konservativ. Gebe ich ja offen zu.
Ich auch, ja.
Ne? Und sag, in 99% der Fälle bringt es nichts. Oder ist vielleicht möglicherweise sogar eher kontraproduktiv. Wir hatten das unglaublich oft in der Zeit, als das Soft 99 Fusocode so extrem gut verkauft wurde, also vor 3 Jahren irgendwann, dass halt ganz viele gefragt haben oder gesagt haben, ich mache dann immer noch das drauf oder das drauf, Kiwami, schlag mich tot, weil ich halt ein rein synthetisches Wachs unten drunter habe, was eine lange Standzeit hat, aber möglicherweise nicht so einen weichen, tollen, super schönen Glanz. Und dann mache ich noch ein Glanzprodukt drauf und dann haben wir einfach immer logisch überlegt und gedacht, diese Soft 99 ist PTFE basiert, also sprich darauf abgezielt, dass im Prinzip so gut wie nichts auf ihm drauf haftet. Wieso sollte dann also ein anderes Wachs drauf haften? Und wieso sollte das nicht bei der ersten, nächstbesten Wäsche direkt wieder runtergewaschen sein?
Ja, genau.
Und das war für uns immer so eine Argumentation. Deswegen, ich bin kein großer Fan davon. Es gibt sicherlich Produkte, die sind daraufhin abgestimmt. Klassisch beispielsweise in unserem Produktkatalog hast du das von Finish Care, das Pink Pasta Wachs, was gerne zum Schichten genommen wird auf das 1000p zum Beispiel,
genau, ja.
Was vom Hersteller auch so angegeben wird und deswegen muss man es halt auch einfach mal so
stehen lassen.
Stehen lassen, genau. Stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, meine Vorgehensweise wäre, das hauptsächlich polymerbasierte synthetische Produkt unten hinzulegen und das möglicherweise glanzsteigernde, etwas naturbasiertere Produkt oben drauf zu machen.
Ja, das ist genau die Gretchenfrage bei dem Thema und das ist eine sehr spannende Frage, weil die habe ich nämlich versucht zu recherchieren. Also ich würde, wenn mich ein Kunde fragen würde, würde ich erstmal die konservative Meinung abgeben, die du auch gegeben hast, nämlich gar nicht machen. Hat den folgenden Hintergrund, wie wir vorhin ja schon gehört haben, egal welches Produkt, bleibt man bei den klassischen Naturwachsen, was tendenziell eben oben on top gelegt werden würde, ist es so, dass die alle einen gewissen Lösemittelanteil drin haben müssen, allein um es verarbeitbar zu machen, die einen mehr, die anderen weniger. Und im schlimmsten Fall lösen diese Lösemittel euch die Grundschicht, die ihr vorher angewendet habt, an oder sogar auf, je nachdem, wie widerstandsfähig das Produkt drunter ist. Und das ist halt eben so dieser Punkt, wo ich dann schon eigentlich persönlich aussteige und sage so, puh, ich weiß es ja gar nicht, was passiert. Jetzt kommen wir aber wieder zu der freien Gestaltungsfreiheit. Was Spaß macht, erlaubt es, was gefällt, so muss man sagen. Selbst wenn die angelöst werden würde und es ist im schlimmsten Fall nur noch euer Topping da, okay, wenn ihr euch damit besser fühlt oder sagt, ihr habt ein besseres Ergebnis gesehen, okay. Aber wenn ihr es machen wollt, hätte ich die gleiche Meinung wie du. Erst synthetisch, weil direkter Kontakt zur Lackoberfläche, dann Naturwachs obendrauf. Ja, jetzt habe ich darüber ein bisschen gelesen. Ich lese ja auch immer viel bei McGuire's quer, weil ich denen ihre Meinung sehr, sehr schätze und ein paar von denen auch kenne, den Michael Stoops zum Beispiel. Der hat da eine sehr, sehr schöne Diskussion mit jemandem gehabt und da war genau diese Frage auch aufgekommen. Und er sagte, also relativ konservativ wie wir, er sagte, so ein bisschen so, ne, mal ja, mal nein. Er hätte es auch schon gemacht, aber es wäre nicht so sein Weg eigentlich. Aber wenn erst synthetisch, dann kann er Oberwachs drauf. So, und dann kam aber sein Spätzle und sagt so, ich mach's komplett andersrum. Ja, und da haben sie hin und her diskutiert, ja, wieso? Und macht überhaupt keinen Sinn, so ein bisschen. Ne? Und dann war es dann tatsächlich so, dass der es umgedreht macht, hat gesagt, naja, ich sehe das so, ich mache erst das Produkt auf den Lack, was mir den Glanz bringt, Naturwachs, und konserviert es mit einem haltbareren Polymerschutz. So, weil, und das finde ich eine schöne Aussage, das, was oben aufliegt, gibt die Eigenschaften der Oberfläche wieder oder definiert die Eigenschaften der Oberfläche. So, wenn ich jetzt ein sehr, sehr hydrophobes Produkt oben drauf mache, perlt's wie die Hölle. Wenn ich jetzt aber ein sehr glänzendes Produkt oben drauf mache, glänzt halt mehr. Ne? Aber, es glänzt zwar da mehr, aber ich habe es halt nicht so gut konserviert, weil dieses möglicherweise mehr glänzende Mittel, wie das Kanaoberwachs, einfach eine kürzere Haltbarkeit hat. Somit ich glaube, es gibt, und die waren sich am Ende auch nicht einig. Also es war dann wirklich so,
glaube ich,
jeder gesagt hat, puh, ich glaube, da ist viel Esoterik dabei.
Also ich glaube, das Problem ist da immer die, dass der Haftung der Produkte aufeinander, so rum wie so rum, meine ich, oder würde ich sagen, ist da immer die Schwierigkeit. Bei glaskeramischen Versiegelungen, die darauf abgezielt sind, Base Coat und Top Coat zu sein, wo man aber auch in der Regel eine gewisse Trockenphase einhalten muss zwischen der Applikation von Schicht 1 und Schicht 2, macht es physikalisch gesehen sicherlich mehr Sinn, weil das kann ich mir einfach vorstellen, dass da einfach chemische Verbindungen hergestellt werden und die Basisschicht auch schon insofern ausgehärtet ist, dass sie mit den Lösemitteln des Top Coats dann nicht wieder weggemacht wird. Aber bei Wachsen, ich finde das echt schwierig, daran zu glauben, dass das funktioniert, das eine auf das andere zu legen, so rum oder so rum, ganz egal.
Ich habe es früher immer diplomatisch argumentiert, pro dazu. Wenn ihr einen hellen Lack habt, macht es Sinn, um eine hundertprozentige Abdeckung zu erzielen, weil da finde ich mich selbst auch wieder, wenn ich hier meinen Weißen gewachst habe und ich habe da Wachs benutzt, weil er eben ein reines Schönwetterauto ist. Ich habe wirklich gemerkt, dass man mittendrin aus irgendeinem Grund mal abgelenkt wird, sei es durch ein Telefon oder muss irgendwas in der Firma machen oder. Und dann kommst du zurück, ah scheiße, habe ich jetzt den Kotflügel jetzt schon gemacht? Dann fühlst du mit dem Finger drüber, ja gut, ist halt poliert, fühlt sich eh gut an. Ja, und da ist es halt so, wenn ihr euch selbst darin wiederfindet und sagt, okay, ich glaube ab und zu könnte es mal sein, dass ich anderweitig beschäftigt war, dann lohnt sich eine zweite Runde zu machen, weil dann habt ihr mit Sicherheit alles erwischt, was möglicherweise ausgelassen wurde.
Ja.
Aber man kann auch jetzt darüber wieder herzhaft diskutieren und sagen, naja, ob sich dieser Aufwand lohnt für den Wenn-Dann-Fall.
Ja. Wobei wir da über das gleiche Produkt sprechen, was dann in einer zweiten Schicht aufgetragen
wird. Ach so, ja, genau, richtig. Stimmt, ja, habe ich gerade ein bisschen.
Auch da gab es, glaube ich, irgendwann mal eine Untersuchung, dass wenn, also auch mit einem sehr genauen schichtdicken Messgerät, dass wenn du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schichten vom gleichen Produkt aufträgst, das war, glaube ich, tatsächlich auf Wachs oder Polymerwachs angewendet, dass du irgendwann von der Schichtdicke wieder geringer wirst. Weil durch die entsprechenden Lösemittel immer wieder das unten drunter angelöst wird und dadurch, dass du dann wieder mit dem Tuch drüber und so weiter. Also ich meine, es hätte da mal die Untersuchung gegeben, dass das Schichtdicken-Messgerät dann nachgewiesen hat, das sind sicherlich Nachkommastellen, aber die Schichtdicke dann eher abgetragen wird, als aufgebaut wird.
Nicht so wie bei dem Zyno-Typ da aus England. Wir haben die Tage mal drüber geredet.
Genau. Ne? Ich meine, es waren 52 oder 53. Also es war ja so, dass der hat ja einen bestehenden Rekord einstellen wollen.
Ach so.
Es gab schon einen, der es vorher gemacht hat. Meine ich zumindest. Oder war es noch? Ach, egal. Auf jeden Fall. Ich meine, er hätte 52.
Ja, das kann sein. Was war es? Ein Vauxhall Astra,
glaube ich. Ja, ein Vauxhall Astra.
Ein weißer, meine ich.
Ja. War es nicht auch so ein Nürburgring
Edition? Ja,
der hatte auch so eine Flagge irgendwie drauf.
Ja, das war, glaube ich, Astra OPC Nürburgring. Und ich glaube, der hat ihn sogar geschliffen, nachdem er ihn bekommen hat. Das war die Nummer. Ne? Der hat ihn komplett nass geschliffen, weil er wollte ja keine Orangenhaut im Neuwagen haben. Der wurde erst nass geschliffen, hat dann irgendwie 52 Schichten Zyno drauf bekommen. Meine Fresse. Also das
Hat er schon mit Tageszeitungen belegt damals.
Ja, genau. Stimmt.
Das weiß ich noch. Das, weil ich meine, der hätte nicht mit ZFX gearbeitet, sondern der hätte halt immer die 24 Stunden Zeit dazwischen gelassen, meine ich sogar.
Boah, das wäre natürlich richtig krass, ja. Das weiß ich gar nicht.
Vielleicht findet man den nochmal irgendwo, den Bericht.
Bei irgendwo im Detailing World.
Detailing Forum, World, ja.
Wahnsinn, auf jeden Fall. Also da wäre mir die Arbeit zu viel, aber da ging es halt auch eher ums, weil ich es kann. Ne?
Ja,
das
hatte Spaß.
Klar sagen. Aber ich finde, damit kommen wir. Ah, nee, wir wollten ja noch ein paar Zielgruppenbeispiele noch
raushauen. Richtig.
Ich wollte gerade schon
eine genannt.
Ich wollte gerade zum Schlusswort kommen, aber das zu unserer Schlussthese, aber die heben wir uns noch ein bisschen auf.
Schlussthese, stinkt
seit
1973.
Lässt sie nicht los hier. Wir wollten ja noch mal ein bisschen auf die drei Gruppen eingehen, damit ihr euch, die jetzt unbedarft zuhören, einfach noch mal verinnerlichen könnt, warum ist denn welche Gruppe für mich möglicherweise die, in Anführungszeichen, bessere? Und das möchte ich ganz in große Anführungszeichen setzen, aber...
Also die einfache Übersicht der Lackschutzprodukte, habt ihr gemerkt, war gar nicht so einfach und ihr habt wahrscheinlich als... nicht ganz so tief im Thema drinsteckende Fahrzeugpfleger irgendwann gedacht, jetzt kommt ihr wieder zum Tragen. Jetzt geht es um die Wurst.
Jetzt geht es um die Wurst,
ja. Jetzt sagen wir euch, was für euch das Richtige ist.
Genau, es gibt eigentlich nur drei Produkte für jede Kategorie 1 und das müsst ihr dann kaufen, der Rest ist Quatsch.
Und zwar bei uns.
Und genau, richtig.
Nee,
war Quatsch.
Genau, also... fangen wir wieder bei den klassischen wachsen an, größtenteils naturbasierten Wachsen.
Ja, ja, ja.
Zielgruppe. Ja. Hm. Soll ich mal eine sagen?
Ja, ja, klar.
Schönwetterautos, Oldtimer.
Genau, ist eine sehr gute Zielgruppe, absolut. Also hat ja eben schon, du hast ja gerade, das meintest du wahrscheinlich, du hast ja schon die
Zielgruppe vorweggenommen.
Mein Saisonfahrzeug ist so, dass ich da einfach wirklich für mich sage, wir haben es schon öfter gesagt, ich bin eh ein Wachs-Fan, das kommt die zweite Gruppe vielleicht gleich dazu. Aber für mich persönlich macht das dann null Sinn. Das Auto kriegt, glaube ich, nicht mal 5000 Kilometer im Jahr, wird ausnahmslos trocken gefahren, bekommt eine No-Rinse-Wäsche und dabei eben mit einem Sprühdetailer, wie auch immer, danach nochmal drüber, kriegt er ohnehin nochmal einen Schutz on top. Also da kam eine schöne Zimmölschicht drauf auf das Fahrzeug und das war's. Mehr ist nicht passiert. Mhm. Macht 100% Sinn für mich. Genau, eigentlich damit einhergehend, aber auch zweite Zielgruppe wäre ein, also es muss ja nicht mal ein Schönwetterauto sein, aber ein Gelegenheitsfahrer oder Leute, die Kurzstrecke fahren. Oder ich habe auch einen sehr, sehr guten Kunden, mit dem ich relativ viel zu tun habe. Der hat ein richtig geiles sportliches Fahrzeug, fährt es durchaus im Alltag, aber muss A, sehr wenig fahren. Also hat wirklich, keine Ahnung, so einen kurzen Arbeitsweg wie ich, irgendwie 8 Kilometer oder sowas. Also wirklich sehr, sehr verschwindend gering. Und er sagt, er kann es halt auch mal stehen lassen. Also wenn er keinen Bock hat und sagt, es ist so richtig Grottenwetter, dann hat er noch ein Zweitfahrzeug, ne, oder kann das Auto von der Freundin nehmen, ich weiß gar nicht so genau. Und er fährt halt mit dem oder zur Not mal mit der Bahn, wie auch immer. Also der ist nicht auf dieses Auto zwingend angewiesen. Aber wenn bei ihm Bock da ist, sagt er, ist mir scheißegal, schlechtes Wetter, dann wird er halt auch da gefahren. Aber der kriegt so wenig Kilometer, also da reicht wahrscheinlich selbst bei dem Profil und einer damit einhergehenden immer sehr, sehr guten Pflege von dem Wagen, was weiß ich, 2-3 Mal wachsen im Jahr. Mehr wird da nicht notwendig sein, ja. Also wenig Fahrer ist vielleicht die einfachere Definition.
Ja. Jetzt kommt die dritte Zielgruppe. Leidenschaftliche, emotionsgeladene Fahrzeugpfleger, die sich nicht vorstellen können, ein Jahr lang Ruhe zu haben und nur ihr Auto zu waschen, sondern die sagen, ich finde es aber halt geil. Ich möchte, vielleicht will ich sogar alle 4 Wochen mein Auto wachsen und nicht nur alle 3 Wochen. Ja. 3 Monate und das ist die klassischste Gruppe, glaube ich, für einen Wachs. Leute, die immer mal wieder was Neues ausprobieren wollen oder aber vielleicht ihr Produkt gefunden haben und das immer wieder anwenden wollen, weil es so viel Spaß macht, weil es cool riecht und weil sie immer einen frisch gewachsenen Look haben möchten.
Stimmt, das wäre jetzt auch mal eine dritte gewesen, die eigentlich noch mit einer letzten einhergeht vielleicht, aber wir müssen ja nicht auf eine Zahl 3 fixiert sein. Nee. Die emotionale Bindung zum Fahrzeug ist durchaus ein relevanter Punkt, weil, das erlebe ich zumindest relativ oft, du bestimmt aber auch in der Aufbereitung, wobei das natürlich immer verschwimmt. Ne? Jemand, der, einen richtig tollen Porsche zu Hause stehen hat, der den möglicherweise auch nicht als Daily fährt, aber halt sagt, das ist mein Ein und Alles, dieses Auto, dann vermischt sich die Gruppe ja schon wieder. Mhm. Aber ich habe das oft mit Leuten am Telefon, die einfach sagen, ich finde dieses Auto so geil, scheißegal, ob das jetzt ein aufgemotztes Tuning-Auto ist, ob das ein Oldtimer ist, ob das ein Sportwagen ist, ein sündhaft teurer, völlig wurscht. Aber die haben so eine Wertschätzung für dieses Fahrzeug, dass sie einfach sagen, ich will da einfach was richtig Tolles drauf machen, was mir Freude macht bei der Verarbeitung, was kein Zirkus veranstaltet natürlich, ne? Also keine Schlieren, Hologramme, Probleme beim Abpolieren, was auch immer, am besten vielleicht auch noch keine Auskreidung auf Kunststoff, was auch immer, ne? Weil dieses Auto einfach mein Ein und Alles ist und egal wie ich den fahre, ich möchte den einfach toll pflegen, das ist so dieses emotionale Ding, ne? Wie gesagt, vermischt sich bestimmt mit den ein oder anderen Gruppen, die wir da haben, aber ich glaube, die haben wir auch relativ oft, die Leute.
Ne? Genau.
Also das wären so die um die Gruppen mal ein bisschen zu beziffern.
Ja, die Ausprobierer, ne? Mhm. Also, weil Codings kannst du auch ausprobieren, aber dann machst du sie früher runter, als sie eigentlich runter müssen.
Ja.
Das ist bei einem Wachs dann einfacher. So, nächste Gruppe.
Ja, das wird schwer jetzt. Also da habe ich mich ja vorhin im Vorgespräch sehr, sehr schwer getan. Synthetikwachse, Polymerwachse, Versiegelung.
Genau. Also die leichteste Gruppe ist jetzt erstmal die in die Sparte der Polymerversiegelung reinrutscht oder reinrutschen möchte, die besonders hervorragende Standzeiten liefern. Da gibt es ja Produkte bei den Polymerversiegelungen, haben wir eben schon genannt, Zaino gehört dazu, sich aber andererseits nicht rantrauen an die Keramikversiegelung.
Ja.
Für die, glaube ich, ist immer, wir haben interessanterweise, obwohl Zaino mittlerweile bestimmt schon 2 Jahrzehnte alt ist, wenn nicht 25 Jahre, und sicherlich in der Performance von den glaskeramischen Coatings überholt wurde, gibt es noch reichlich Kunden interessanterweise, ja, die auf dieses Zeug schwören.
Um mir wieder bei dem Passus von vorhin genau mit, warum gibt es denn so alte Schinken noch?
Genau, ja, genau. Mhm. Und ich meine, das Zeug ist gut, ja, ja, und das hält lange, ist von der Verarbeitung her, wenn man nicht gerade den beschissensten Lack aller Zeiten hat, absolut machbar. Mhm. Und das wäre jetzt so die erste Zielgruppe, die möglichst viel Standzeit haben möchte, entsprechend in die Polymerbereiche reingeht, die das liefern, mhm, aber nicht so ganz mit den Coatings,
ja,
können oder wollen.
Ja, das stimmt. Also Haltbarkeit ist durchaus, klar, das berühmt-berüchtigte Fusocoat spielt auch mit rein in die, genau, synthetischen. Da muss man wieder auch ein bisschen Abstriche machen, weil also bei Polymerversiegelungen, synthetischen Versiegelungen, würde ich sagen, sind viele, Achtung, nicht alle natürlich, genau, dabei, die, ich sag mal, anspruchsvoll leer anzuwenden sind. Mhm. Also ein Zyno ist kein No-Brainer.
Nee, ne? Nee, das stimmt.
Keineswegs. Man
muss ein bisschen mehr arbeiten.
Genau. Und beispielsweise auch ein Ultimate Wax von Meguiar's ist kein Augen-zu- und Durchprodukt. Also auch da gibt es mal auf dunklen Fahrzeugen mal hier und da eine Wolke oder so. Also das sind schon Dinge, wo man sich drauf einlassen muss. Gleichzeitig aber auch, würde ich sagen, hatten wir vorhin schon, da fängt es halt auch an mit Produkten, die eine Abdunklung herstellen, eine Farbvertiefung auf der Oberfläche und so weiter. Vielleicht noch deutlich stärker als viele Kanaoba-Produkte. Auch das ist eine Zielgruppe, wo Leute sagen, oh, mein Lack ist vielleicht nicht ganz perfekt. Ich möchte aber aus meinem dunklen Lack einfach noch ein bisschen rausholen. Ist man mit einem synthetischen Produkt vielleicht auch noch mal einen Hauch besser aufgehoben, würde ich mal sagen.
Also einfach also es gibt da schon, und dann haben wir auch wieder einen Anwendungsfall für das NXT-Wachs, was zugegebenermaßen wirklich nicht lange hält, nach unseren Beading-Maßstäben bewertet, aber halt eine sehr, sehr deutliche Farbvertiefung erzielt.
Richtig.
Und deswegen, geile
Kletter auch, ja.
Genau, und deswegen gibt es da immer auch noch entsprechende Fans von. Und beim Fusocoat kommt vielleicht noch dazu, dass es wirklich von allen Produkten abseits der glaskeramischen Coatings das abartigste Beading liefert, was man auf dem Markt finden kann.
Ja, ja. Also wirklich über Gebühr stark, keine Frage. Also man merkt aber schon, dass das eine sehr, sehr schwierige, das schwierigste Feld, glaube ich, ist.
Ja.
Also beim nächsten haben wir uns wieder leichter getan, genau, denke ich, oder werden wir uns leichter tun. Ich glaube, was ein großes Problem ist, das betrifft aber auch andere Kategorien, weiß nicht, ob man das an der Stelle schon einwirft, sind, wo wir wieder bei den Darreichungsformen wären oder bei den Anwendungsarten. Ne, weil ich kann natürlich auch eine Polymerversiegelung, was ich in der Nassanwendung verwenden. Mhm. Das heißt, sowas gibt es, klar gibt es auch keine Obersprays, die man nass anwenden kann, aber das ist eher so, und auch nicht so standfest. Aber es gibt durchaus sowas wie, wo hat es mit angefangen? Prima Hydro. Mhm. Ne, ein Wax as you dry, also Wachse während du trocknest Produkt. Das findet man eben im synthetischen Bereich.
Genau.
Das ist halt eine geile Sache, auch wieder für Leute, die sagen, ach Mensch, ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich will gar nicht einen riesen Aufriss machen, aber waschen tue ich auf jeden Fall.
Richtig.
Das ist meine Vorgabe. Und dann mache ich ein Nassprodukt drauf und habe einen Schutz drauf und einen Feierabend. Gibt es immer noch reichlich Kunden, die genau den Weg gehen. Das Hydro oder Hydro Max in der Kombination ist auch nicht tot zu kriegen. Ne?
Ja. Genau, also leichte Anwendbarkeit. Sprühprodukte fallen in der Regel in diese Polymerkategorie rein. Ja. Ne? Und sind halt extrem leicht anzuwenden. Es gibt ja auch Sprühwachse, sind aber meistens ein bisschen, da musst du in aller Regel musst du es ein bisschen ablüften lassen und musst es dann wieder auspolieren. Ja. Also im Prinzip bist du da nicht viel weniger arbeitsintensiv als bei einem regulären Wachs.
Ja, eigentlich sagen wir auch oft Liquid-Wachs mit Sprühkopf.
Ja,
das ist
genau. Und aber bei den Polymerversiegelungen oder Polymer-Sprühprodukten gibt es halt eben auch welche, die sind halt verarbeitbar wie ein Detailer. Mhm. Und du hast in 15 Minuten dein komplettes Auto mit einer schönen Schutzschicht.
Ja. Genau, und da hast du halt, das muss man auch sagen, bei den ganzen Sprühprodukten einen riesen elementaren Vorteil für alle Leute, die abkleben scheuen, genaues Arbeiten nicht unbedingt machen wollen. Du kannst halt ohne Reue über alles drüber feuern. Ja. Kunststoffe, Gummis, keine Auskreidung, kein gar nichts, mach das mal mit einem Kanaoba-Wachs. Oder auch mit Polymer, durchaus, auch ein Problem. Ja, Fusocoat, so gerne es beschrien wurde als komplett unkritisch auf Plastik, auch in unseren eigenen Tests wohlgemerkt, deine Volvo-Heckklappe Schutzleiste.
Weißt du, was ich glaube, ich da das Ding ist? Ja. Wenn du es flächig machst, ist es okay.
Ah, okay.
Wenn es aber nur eben so an so eine Kante drankommt.
Okay, das kann durchaus sein.
Dann hast du ein Problem.
Weil das haben wir schon oft gesehen mittlerweile. Ah ja, ich habe das Fuso jetzt hier über meinen Kunststoff drüber geballert, ist total weiß geworden. Das ist ja der absolute Hass und das kriegst du teilweise echt schwer wieder weg.
Ja.
Mit dem Sprühprodukt kannst du die Augen zumachen, kannst du über das ganze Auto feuern, jedes Bauteil, selbst Glas, scheißegal, macht gar nichts.
Ja.
Das ist natürlich für die Leute, die sagen, schnell soll es gehen, einfach soll es sein, cooles Ding. Und da bist du tendenziell, würde ich sagen, im Polymerbereich, jetzt akut natürlich auch immer mehr im Keramikbereich, sagen wir mal. Ne?
Genau.
Wo wir zu der nächsten Gruppe springen. Oder
nächste
Gruppe
zu Polymer. Nee.
Ja, klar, dann bleibt nur noch
die Siliziumdioxid-glaskeramische Coating-Gruppe. Standzeit. Ja. Möglichst wenig Stress haben mit dauerhafter, ich muss mal was von meinen Lakton, schlechtem Gewissen, wo ich mich übrigens reinzähle. Einfach zeitbedingt. Ich bin Coating-Fan, auch tatsächlich auf dem Schönwetterauto und habe eigentlich seit Jahren schon kein normales Wachs mehr angewendet, weil ich einfach lange genug oder so lange wie möglich Ruhe haben möchte. Mhm. Und das bietet mir halt derzeit nur ein glaskeramisches Coating. Dann eventuell zwischendurch mal aufgefrischt mit einem siliziumhaltigen Detailer. Und das ist so sicherlich die Hauptklientel. Mhm. Die vor allen Dingen von den Leuten, die selber ihr Auto pflegen. Wenn du jetzt Kunden hast, die sagen, ich will mit Autopflege gar nichts am Hut haben, bring mein Auto aber in die Aufbereitung, für dieses eventuell auch das Richtige, weil sie halt eben relativ lange Ruhe haben, bevor sie mal wieder zur Aufbereitung müssen. Mhm. Und für Leute, die halt gerne Perlen züchten, weil in der Regel die glaskeramischen Coatings auch wirklich einen wahnsinnig tollen Abperleffekt haben.
Das stimmt. Vielleicht zu dem Thema mit dem, die Leute nicht selber pflegen. Man muss aber jedem im Zahn ziehen, dass eine Glaskeramik trotz aller möglichen Kratzresistenz eine besondere Resistenz gegenüber Waschstraßenkratzern bringt. Das ist nicht. Gerade nicht auf dunklen Fahrzeugen, wo es sofort sieht. Auch da möglicherweise eine Verminderung, möchte ich nicht ausschließen, aber
kann man ja nur nachvollziehen, indem man eine halbe Tür oder eine halbe Motorhaube nicht coaten würde, aber wer macht das schon?
Ja, das stimmt. Aber man muss trotzdem ehrlicherweise wieder sagen, die Widerstandsfähigkeit des Coatings gegenüber einer Waschstraße ist dennoch relativ hoch. Wir haben ja immer wieder Präzedenzfälle in unserer direkten Aufbereitungskundschaft. Erinnere dich an den RS6, den wir damals nochmal neu bekommen haben zum Hochzeitsauto schick machen. Der hat hier geperlt wie die Sau nach über einem Jahr. Ja. Ne? Und wir haben gedacht, was ist denn mit dem los? Der hat keine Ahnung, fast 30.000 Kilometer seitdem, war ja Außendienstauto im Prinzip.
Ja.
Und ich habe den im Nachgang nochmal gefragt und habe gesagt, sag mal, wie hast du den nachgepflegt? Und er hat völlig so, hä? Wie? Was? Waschanlage, was denn sonst? Okay. Das war schon krass. Also das kann durchaus, natürlich auch abhängig der Anlage, der Chemie, bla bla, ne? Aber durchaus sein, dass ein Fauler, der sagt, ich bin Waschstraßenfahrer, ich möchte und kann keine Handpflege machen, trotzdem damit glücklich wird, was die Schutzwirkung betrifft. Kratzer lasst man komplett mal außen vor, aber Widerstandsfähigkeit durchaus auch da gegeben.
Genau.
Ne? Aber Einschränkung, Glaskeramik in diesem Sinne, welche die diese Leistung bringen, die Applikation ist dann eben nicht für alle geeignet.
Nee, gar nicht. Also es ist aufwendig, es ist zeitintensiv, weil du nur sehr kleinteilig arbeiten kannst in aller Regel. Du musst stärkere Sicherheitsvorkehrungen treffen in aller Regel, weil du halt einen sehr hohen Lösemittelanteil hast. Und
persönliche Sicherheit,
meinst du? Persönliche Sicherheit, genau, ja. Und diesen Dämpfen halt dann auch über 3-4 Stunden, je nach Fahrzeuggröße, ausgesetzt bist. Das ist alles schon eine Sache, die sicherlich viele auch davon abhält, das auszuprobieren. Und deswegen ist das schon eine sehr spezielle Zielgruppe, die auch da sehr genau beraten werden sollte.
Ja, und es gibt immer Risiken. Also für jemand, der sich unbedarft rantraut, muss den Leuten schon ehrlicherweise sagen, ihr macht euren Lack nicht kaputt. Mhm. Man kann alles revidieren, indem man es je nach Stärke des Coatings poliert.
Ja.
Oft aber auch maschinell. Das heißt, das ist dann auch für den Hobbyanwender, der keine Maschine hat, vielleicht schon wieder ein Handicap, da sagt, wenn was versaut wird, wie kriege ich es denn überhaupt wieder runter?
Mhm.
Geht aber mit entsprechenden Mitteln. Und die Vorarbeit muss halt eigentlich komplett Tico sein. Ja. Also für jemand, der sagt, ach, naja, das Auto ist 3 Jahre alt, ich würde den mal am Wochenende waschen und eine Glaskeramik draufknallen, würde ich persönlich sagen, lass lieber sein.
Ja.
Das ist, und da geht es halt wieder los, wo Leute sich zwar wiederfinden würden, aber sagen, ich kann die Leistung nicht bringen oder die Arbeitsleistung nicht bringen, Vorarbeit, wie auch immer, oder haben auch keinen geeigneten Platz. Im Freien, cool. Glaskeramik,
genau.
Ein schön verbauter Carport, okay, ne, mit Windschutz und allem drum und dran. Bei guten Temperaturen würde ich sagen, geht noch klar. Aber ansonsten freier Himmel halte ich es für,
sehr, sehr, sehr schwierig. Ja,
deshalb also nicht everybody's darling, aber schon ziemlich geil. Ich hatte es ja eben schon gesagt, wir kommen aber in den Bereich everybody's darling immer mehr, was zumindest Bestandteile dieser Versiegelung betrifft, wie ganz aktuell zu sehen.
Durch entsprechende Nassanwendungs-
nicht nur.
Ja, nicht nur. durch flüssige, entweder zum Sprühende oder flüssig verarbeitbare Silizium Produkte, die, wo sicherlich der Siliziumanteil etwas geringer ist.
Deutlich.
Entsprechend die Standzeit auch geringer ausfällt, aber dafür die Anwendung wesentlich einfacher ist.
Mhm. Genau, kann man ja auch nochmal sagen, Klassiker in der reinen Sprühvariante des Meguiars, ne? Wobei das ja auch wieder so ein bisschen in die Nassversiegelung reingeht. Ne? Hybrid Ceramic Wax, aber jetzt ganz aktuell reine Sprühversiegelung, die nicht explizit für die Nassanwendung gedacht ist, theoretisch aber geht, ist Sonax. Ne? Mhm.
Spray.
Ceramic, ich schmeiß die mittlerweile auch mehr gerne durcheinander.
Sonax.
Ceramic
Spray. Ceramic Spray Versiegelung, genau. Mhm. Das war die Verbindung, also die Verknüpfung von Deutsch und Englisch.
Genau, richtig. Genau. Also die ist ja wirklich bärenstark. Also kann Absolut. Man echt nicht anders sagen. Also wirklich, ne?
Ja, also für eine Sprühversiegelung schnell angewendet, hervorragend.
Ja, Standzeit mega gut gerade. Mhm. Also das Ding ist wirklich ein Brett. Die von Meguiars sind auch wirklich sehr gut, muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen. Also da kann man nicht immer nur die Sonax-Brille aufhaben, ne? Auch wenn das gerade wirklich über Gebühr gut funktioniert und gerade in Kombination mit dem Detailer, den ich halt persönlich als Detailer-Fan richtig geil finde, kann man nochmal auffrischen damit. Aber die Sprühversiegelung an sich, Hammer. Also wirklich, ich habe ja vor 2-3 Tagen ein Video bei Instagram reingestellt, leck mich am Ärmel, ey. Also das dreckiger ging's Auto nicht und ich habe nur abgedampft mit einem Reinigungsschaum in der Waschbox und das Beading war zu 1000% wieder da, wie am ersten Tag. Also wirklich phänomenal. Und seit, ich habe geguckt, 14. Dezember aufgetragen. Mhm. Die Wäsche war genau ein Monat danach.
Dicker Monat, ja.
Und wir hatten hier viel Schnee, viel Streusalz, viel Dreck, viel Regen. Also viel mehr müsste es gar nicht können für mich. Also für mich ist jetzt schon so, wo ich sage, wenn es jetzt vorbei wäre, würde ich nicht weinen, sondern würde sagen, geiles Produkt. Und es hält noch. Also ist noch nicht weg. Na, und dann hast du jetzt noch deine Nassversiegelung. Die ist natürlich noch
Die Nassversiegelung. Mhm. Da sind wir aber jetzt beim Hybrid Ceramic Wax.
Genau, schon mit Meguiars, genau.
Mhm. Sprich, Auto ist gewaschen, steht nass vor dir und du sprühst das Produkt in Bauteilen auf und dampfst es direkt ab, Wasser aktiviert. Und trocknest dann dein Fahrzeug. Ja. Also das ist sicherlich die schnellste und einfachste Anwendung, die du haben kannst, wenn du nicht den Fehler machst, das Ganze über das ganze Auto anzuwenden und antrocknen zu lassen. Genau. Man muss schnell arbeiten. Das ist in der SB-Box manchmal ein bisschen blöd, weil natürlich der Counter weiterläuft und ich im Prinzip eigentlich die Lanze in der rechten Hand halten muss und mit der linken Hand den Detailer oder das Hybrid Ceramic Wax aufsprühen muss. Aber es funktioniert hervorragend und ist sicherlich in Summe die leichteste Art und Weise, seinen Lack für eine gewisse Zeit zu schützen.
Das ist eigentlich eine perfekte Arbeit für oder eine perfekte Anwendung für den aktuellen Lockdown oder die aktuelle Situation, nämlich nicht 1,5 Meter Platz, sondern eine Waschboxlanze Abstand. Mhm. Ja, nimmst du einfach deinen Kumpel mit und hast oder mit dem zweiten Auto wegen mir. Und da will man schon freiwillig nicht nebendran stehen, wenn einer den Lack abdampft. Somit steht einer da und sprüht den Wagen ein und der andere steht mit entsprechendem Lanzenabstand nebendran und dampft dann direkt ab. Das ist natürlich der Königsweg tatsächlich, ne, weil dann ist das Risiko des Antrocknens sehr gering. Und ich glaube, wir sind halt alle Menschen. Ne? Wir würden sagen, ach na ja, komm, sprühe ich noch ein Bauteil mehr ein. Ja, und das ist vielleicht im Sommer das Bauteil zu viel. Dann habt ihr Schlieren, Wolken, Tränen im Lack drin.
Genau.
Geht alles wieder weg, aber geil ist halt anders. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Ich hatte es schon mal erzählt, glaube ich, diese tolle Geschichte, wo das einzige Mal in, wenn ich mich recht entsinne, in meinem Autopflegerleben, mein Senior mich auf ein Fauxpas an seinem Fahrzeug hingewiesen hat, der sonst immer extrem dankbar ist, was wir ihm aus dem 0,0 gepflegten Auto rausholen oder sagen wir mal 1% gepflegten Auto, extrem dankbar immer ist. Und ich habe ihn vor Urzeiten mal den Pickup gemacht, einen seiner älteren, und habe ihn damals mit Nanolex, glaube ich, Nassversiegelung gemacht, in totaler Euphorie, weil das Zeug halt auch recht gut funktioniert. Und habe den, das war so ein anthrazitfarbener Pickup, der, ich glaube, hat immer nur anthrazitfarbener gehabt, hat den gemacht. Und, also Riesenarbeit an dem Auto durchgeführt, eine Riesenwäsche, jedes Bauteil sauber, habe das dann gemacht. Ja, alles klar, Auto draußen, so, das war halt auch später Abend dann schon, ne, also so halb dunkel im Sommer. Ja, da bin ich dann rein ins Haus und irgendwann kommt mein Senior dann an und sagt so, Tommy, guck dir mal bitte mal den Pickup draußen an. Was hast du da gemacht? Weil ich so, hey, was soll ich denn gemacht haben? Ja, guck dir das bitte mal an. Da komme ich raus und ich hätte mich echt am liebsten erschossen. Also wirklich jedes Bauteil des Fahrzeugs hatte die allergrößten Wolken und Schlieren von diesem Scheißzeug gehabt. Ich dachte, fuck.
Nanolex hört mit.
Egal, ja, es war einfach kacke. Ja, ich würde es auch heute keinem empfehlen. Vielleicht gibt es ja heute eine neue Version, aber das Zeug war Murks. Also vielleicht habe ich es auch viel zu großteilig verwendet, das will ich nicht ausschließen. Ohne Mist, ich habe es nicht mehr weggekriegt. Ich habe alles versucht mit Reiniger, mit IPA, mit was weiß ich was. Das hat sich nicht mehr wegbewegt. Und zu Recht hat mein Senior, der, Achtung, er hört ja eh nicht mit, einen relativ geringen Anspruch an die Sauberkeit seiner Autos hat, hat aber zu Recht gesagt, ey, das kann so nicht bleiben. Also habe ich einen Tag drauf, hat den gesamten Pickup poliert, damit der ganze Mist wieder runter ist.
Juhu, Hauptgewinn.
Lebe und lerne. Ja, seitdem habe ich eine kleine, wie sagt man, Hassliebe zu Nassversiegelung. Ja, aber mittlerweile, McGuire's hat da schon ein ziemlich fettes Ding im Rennen. Das ist schon.
Ja, funktioniert gut.
Und sehr, sehr sicher zumindest.
Lass nicht die Scheiben aus.
Ja. Ist nicht so einfach, aber.
Stimmt. Gut.
Ja.
Wahnsinn.
Haben wir alle untergebracht.
Also ich bin leer geredet.
Ist leer geredet?
Leer geredet, ja.
Dann können wir zum Fazit kommen, weil ich hatte ja vorhin gedacht, ich kann schon den Bogen zum Fazit spinnen, wo ich, oder biegen, zu der Aussage, wo ich gemeint habe, erlaubt es, was gefällt. Mhm. Dass wenn so, wir hatten es ja schon mal oder immer wieder mal so thematisiert, was ja unsere Gedanken so, was die Szene betrifft, sind. Es gibt einen schönen Satz, den ich bestimmt schon das eine oder andere Mal in einem Podcast zitiert habe von McGuire's, den ich immer sehr, sehr schön fand. Die haben irgendwann mal, vielleicht sogar als Werbung, als Slogan das rausgehauen, find something you like and use it often. Mhm. Übersetzt heißt es, finde etwas, was dir Spaß macht oder Freude bringt und benutze es oft.
So ist es.
Na, und das ist eine schöne Aussage, finde ich.
Ja, also es bringt die Sache natürlich auf den Punkt. Ne? Mhm. Sind wir wieder beim Cleanerwachs.
Ja.
Stinkt seit 1973, ich muss das nochmal sagen.
Ja, genau, richtig. Aber ist echt so, ja. Ich finde es eine super schöne Aussage, weil es eigentlich unser aller Hobby definiert. Ja, finde was, was dir Freude macht, benutze es häufig. Punkt.
Nur wie macht das? Ganz anderes Thema.
Ja, ne? Und das ist halt für mich so dieses Hobby-Thematik-Ding. Egal, ob jetzt ein, und da wären wir wieder bei diesen vermeintlich unfairen Tests, was wie lange perlt, wie ich einen Schutz bemesse. Das sind alles so Dinge, die natürlich ihre Berechtigung haben. Hat man schon festgehalten, das kann man gar nicht anders testen. Aber ich finde trotzdem diese Verbissenheit, die da an den Tag gelegt wird, auch nicht abseits dieser, ich sag jetzt einmal pauschal YouTube-Kanäle, es geht überhaupt nicht um einen spezifischen, das ist ja ein gängiges Thema, diese Verbissenheit, die da an den Tag gelegt wird und dieses, die Leute in eine Richtung schieben, mach bloß nicht das, weil gar nicht so gut wie das und viel teurer als das, weil viel billiger geht's auch geil. Das finde ich, sollte man den Leuten selbst überlassen. Also ich finde, wo hatte ich das die Tage gesagt? Ich weiß gar nicht, ob wir uns drüber unterhalten hatten, wo ich gesagt habe, wenn das, ach klar, das war, ich habe es glaube ich im Forum gepostet, da ging es um die, um den Snowform von Capro, den du schon getestet hast. Der, ich habe das mal reingepostet, deine Erfahrung, ne, oder unsere Erfahrung, dass die Wirkung eher naja war auf diese Schmutzlösung.
Stimmt.
Quasi gar nicht da. Vorsicht, erster Test, aber der war eigentlich schon für uns fast schon ausschlaggebend. Da habe ich wortwörtlich reingeschrieben, es wäre mir voll, das Zeug ist ja viel zu teuer.
Auch das
halber Liter, 12 Euro oder so, das ist für einen Snowform schon satt teuer. Ich habe aber gesagt, wenn der funktioniert hätte, ist es mir vollkommen Wumpe. Dann kostet er halt 12 Euro. Wenn das Zeug geil ist, dann zahle ich 12 Euro. Und wenn es zu teuer ist und trotzdem geil, dann ist es mir auch egal. Und das ist jetzt nicht großkotzig gemeint, weil ich das Geld so dick habe, sondern einfach, weil es mein Hobby ist. Wenn mich das weiterbringt, wenn es mir Spaß bringt, ein Produkt, dann kostet es, was es kostet, Ende. Und wenn mir jetzt einer sagt, hey, aber der XY Snowform, der kann das auch ziemlich gut, kostet aber die Hälfte. Na und? Ja, dann ist mir doch egal. Und das ist bei den Schutzprodukten genauso. Ja, nur weil jetzt ein, was weiß ich, habe ich auch schon wieder in Gruppen gelesen, der Sonax, die Sonax Spray-Versiegelung, die neue, die Ceramic Spray-Versiegelung. Ja, der ist ja fast doppelt so teuer wie der Brilliant Shine. Und ich sehe keinen Vorteil darin. Das bleibt noch zu klären.
Das, genau, ja? was zu beweisen
wäre. Ja, das bleibt noch zu beweisen. Aber selbst wenn es so wäre, dann habe ich ein Produkt, was glatter ist auf der Oberfläche, was in der Verarbeitung vielleicht ein bisschen weniger Stress verursacht. Natürlich liegt es im Auge des Betrachters und des Lackes, klar. Aber verflucht nochmal, wenn mir das Spaß bringt, dieses Ding, und es eine ähnliche Performance hat oder eine für mich ausreichende, wo ist denn das fucking Problem, dass man sagt, ist jetzt mein Produkt? Da muss ich doch nicht sagen, ey, nee, der perlt nicht so rund, der perlt nur einen Tag kürzer, einen Tag länger. Oh Mann, das regt mich echt auf. Das ist so, das widerstrebt allem, was ein Hobby definiert und was unser Hobby definiert. Und das,
das stimmt. Da fehlt die Leidenschaft.
Ja, und das bringt der McGuire's Spruch, finde ich, sehr, sehr schön zum Tragen, weil der etwas mag, muss nicht unbedingt sich nach der Meinung anderer richten.
Nee. Ja,
und das finde ich daher ganz wichtig für euch, vielleicht den abschließenden Punkt, lasst euch von uns gerne beraten, weil wir haben das jetzt sehr, sehr rudimentär, die Zielgruppen definiert.
Das war rudimentär.
Ja, wir können das noch viel, viel tiefgründiger.
Ja, so eine Beratung bei uns geht schon mal 4-5 Stunden.
What? Okay, eine Stunde vielleicht. aber wir haben ja eine Beratungshotline, ansonsten per E-Mail und alle anderen Kontaktmöglichkeiten. Ein bisschen Eigenwerbung muss ja nochmal sein. Und da sind wir sehr, sehr stark drin, würde ich mal behaupten, und können sehr, sehr zielführend Kundenbedürfnisse auch feststellen.
Ja.
Auch wenn es ein bisschen dauert, das ist aber unser Service. Und dementsprechend gucken wir, wie eure Situation ist, wie eure persönlichen Vorlieben sind und gehen eben nicht danach, ja, das
Perlmutter. Was das Auto betrifft natürlich.
Genau. Ja, gut, vielleicht, wenn sich jemand selbst wachsen will. Wir haben ja gehört, Naturwachse sind, naja, das vielleicht für den nächsten Podcast. Autopflege, Essen.
Ja, okay.
Ja, aber das könnt ihr gerne machen. Der Timo und ich, wir sind da gerne für euch da und helfen gerne weiter. Ansonsten haben wir auch irgendwann mal einen sehr, sehr schönen Lackschutzberater gebastelt im Shop.
Stimmt.
Ne? Der wird vielleicht demnächst noch ein bisschen schöner und besser, aber er ist schon ziemlich gut, finde ich.
Noch schöner.
Greift die Thematik ganz gut auf.
Ja.
Für die schnelle Info. Könnt euch
dann habt ihr zumindest eine Vorauswahl schon mal getroffen.
Genau. Ja. Und wenn ihr eine Vorauswahl habt, dann könnt ihr auch gerne dann erst mit der Vorauswahl zu uns kommen und sagen, ich weiß immer noch nicht. Ja.
Und dann sagen wir euch, boah, dieser Lackschutzberater, der ist auch nicht so optimal. Den hat auch irgend so ein Depp programmiert, genau, und die so Produkte da eingepflegt. Richtig. Also das muss eigentlich alles ganz anders sein.
Künstliche, in Anführungszeichen, Intelligenz gewesen. Naja.
Ne? Ich wäre froh, ich hätte künstliche Intelligenz. Hätte ich wenigstens mal welche.
Stimmt. Kommt vielleicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, wir haben das sehr, sehr einfachere Thema Lackschutz sehr, sehr ausführlich beantwortet.
Ich würde auch sagen.
Würde ich sagen, wie allzu oft. Ich habe übrigens versprochen, ich sage keine Zeit am Schluss mehr.
Nicht?
Nee. Okay. Somit.
Gut.
Ich sag's mal durch die Blume, wir sind in einem üblichen Level.
Okay, also ja.
Genau.
Das also, sagt ja eigentlich schon eine ganze Menge aus.
Ja, richtig.
Der Yvonne können wir jetzt sagen. So ganz einfach war es nicht.
Genau, richtig. Ja, genau. Aber ich sagte, Yvonne, die muss ich den Podcast nochmal anhören, damit sie dann auch einfach mit einfachen Worten und kurz und knackig informiert wurde.
Außerdem muss sie schon hören, was sie da angerichtet hat.
Ja, stimmt, richtig. In einer leichten Beratungsgespräch. Ja, also dann würde ich sagen, ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Timo geht wieder wie gehabt in die Mittagspause.
Jawohl.
Und ich würde sagen, wir wünschen euch ein schönes Leben da draußen, wie gehabt.
Gesundes Leben.
So ist es. Ganz wichtig, gesundes Leben und ein pflegereiches Leben bei diesem komischen, durchwachsenen Wetter, was wir immer so haben. Ne?
Ja.
Aber es hilft ja nichts. Ich habe das vielleicht noch abschließend ein geiles Bild gesehen, obwohl ich diese in der Regel hasse, hier von HR3, hessischer Radiosender. Ich kann ja diese dummen Karlauer da nicht leiden, von wegen, wer ist hier mit dabei, wenn es morgens, oh, ich komme nicht aus dem Bett und so ein Mist, wo dann 1000 Leute kommentieren. Also, ja, hasse ich. Aber da war so ein geiles Ding, wo die Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten in 7 Tagen, in 14 Tagen und so weiter. Und da stand halt irgendwie so sinngemäß drin, von wegen, wenn das mal keine Motivation ist, weil dann hat man schon gesehen, wie in 4 Wochen nämlich das Tageslicht, wie viel länger es da ist.
Okay.
Fand ich sehr cool. Da habe ich gesagt, ah, oh, cool, ey, das ist deutlich länger als jetzt. Also, das heißt, das Frühjahr kommt. Genau. Und ich glaube, wir können uns auf eine schöne Autopflegesaison freuen. Und ja.
Machen wir.
Herzlichen Dank fürs Zuhören, Leute. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Empfehlt uns weiter. Kommentiert gerne. Gebt uns Anregungen, gebt uns Feedback, sagt, ob wir doof sind, ob wir gut sind. Alles herzlich willkommen, also außer Kritik. Kritik nur zum Timo, der kann damit besser umgehen als
ich. Absolut. Ich bin so kritikfähig.
Wahrscheinlich kriegen wir auch dauernd irgendwelche negativen Nachrichten. Du sagst mir nur nicht, weil du denkst, ah, der kann damit eh nicht umgehen. Lob zu mir.
Vielleicht, ja.
Habe ich übrigens, muss ich jetzt auch noch sagen, weil ich weiß, das passt überhaupt nicht hier rein, aber manche wissen ja, dass ich Schuhsammler bin und ich treibe mich zwar nicht in diesen Gruppen rum, weil das ist der Albtraum, in Schuhgruppen sich rumzutreiben oder Sneakergruppen, das ist wirklich, wirklich schlimm. Ich krieg's dann immer nur über 2, 3 Ecken von Kumpels mit, aber da gibt's so einen geilen Spruch, da bin ich gerade drauf gekommen, ich lache mich halt drüber kaputt, wenn ein neuer Schuh rauskommt, kommt dann von irgendwelchen Leuten, die halt auch Schuhe sammeln, dann 43 zu mir. Steht dann immer drin, so völlig sinnfrei. So, weißt du, so denkst du, okay, das ist neuer Schuh, dann 43 zu mir, da kommt der nächste 45 zu mir. Das sind so die sinnfreisten Kommentare. Aber das bin ich schon gerade drauf gekommen. Lob zu mir.
Ja.
Kritik zu dir.
Ja, genau. Ich sag noch eine Sache dazu. Stinkt seit 1973.
Damit sind wir raus. Macht's gut.
Ciao.